So, dann mal hinein in die Sommerfrische nach den Meisterschaften, ist vor dem Ironman, ist nach dem Ironman, ist vor der nächsten Trainingswoche im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, Philipp, in dieser Zeit ist ja eigentlich die einzige Frage, die man sofort stellen muss: Wie geht's? Noch kein Corona? Alles in Ordnung, ja, weil also die Einschläge kommen jetzt echt näher. So viele Ausfälle bei den Meisterschaften, bei den Triathlon-Veranstaltungen, ja, aber auch so im privaten Bereich. Es wird schon wieder ein bisschen unangenehm, finde ich. Ne?
Wie geht's dir? Da kann ich mich nur anschließen, Ralf. Also tatsächlich bin ich ganz froh gewesen, dass Barbara heute von zu Hause aus gearbeitet hat, denn da hat sie jetzt dann mitbekommen, dass auch Kollegen, mit denen sie sonst im Büro wäre, tatsächlich aktuell krankheitsbedingt ausfallen, sage ich mal so. Und ich teste mich immer noch relativ regelmäßig, auch wenn das natürlich wenig Prävention ist, sondern eher ein Nachtesten, ob alles noch in Ordnung ist. Ich war die letzte Zeit doch auch wieder ein bisschen mehr unterwegs, ein bisschen mehr unter Menschen. Die Woche Berlin, dann letzte Woche in Hamburg. Und klar, trifft man da, kommt man da mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, was ja einerseits schön ist. Und dann noch plus Reisen, Flughäfen, natürlich im Flugzeug, klar, Maske und sowas. Aber man kann aktuell, glaube ich, sich nicht sicher sein. Und ich sehe das wie du, die Einschläge kommen näher. Das wird auch ganz interessant werden, was jetzt die nächsten Wettkämpfe anbelangt, vor allem auch internationalen Wettkämpfe, mal aus Leichtathletik-Sicht. Ich bin sehr gespannt, wie das dann bei den Weltmeisterschaften in Eugene oder dann im August bei den Europameisterschaften aussieht, wenn ja aus aller Welt oder aus Europa die Athletinnen und Athleten wieder zusammenkommen. Ich fürchte auch fast, dass da wahrscheinlich nicht alle unbeschadet durchkommen werden und wahrscheinlich noch die ein oder andere Absage noch eintrudeln wird vermutlich.
Ja, die Triathlon-Saison ist ja, was die europäischen Dinge angeht, schon auf dem Höhepunkt. Und da waren jetzt schon erhebliche Absagen aus dem Grund. Aber ich habe natürlich jetzt auch bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften am vergangenen Wochenende so viele Geschichten von Leuten, die dann gerade wieder okay waren oder einfach dann 2 Wochen Unterbrechung hatten in der unmittelbaren Vorbereitung und einfach nicht auf dem Leistungsstand waren bis dahin. Ja, USA, wenn da noch so viele Leute zusammenkommen, dann bin ich auch mal sehr gespannt. Ich bin ja in St. George gewesen. Da war in dieser Zeit war in den USA ja gerade der nächste Peak für die 5er-Variante von Omikron, die wir jetzt hier auch haben. Das ist jetzt da wieder einigermaßen abgeklungen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier bei uns weitergeht. Aber bis jetzt waren ja die Steigerungsraten schon immens. Aber klar, wenn du praktisch ja keine Vorsichtsmaßnahmen mehr hast. Ich weiß ja, dass also vor allen Dingen Läuferinnen und Läufer, ihr seid ja doch schon eigentlich immer im Vorfeld von Meisterschaften extrem vorsichtig gewesen, ne? Also nicht mehr jedem die Hand geben, nicht mehr so jeden umarmen müssen und so weiter, ja. Also das habe ich so das erste Mal wirklich bewusst bei Läuferinnen und Läufern erlebt, ja. Also viele anderen, da geht das eher so durch, aber ihr seid da schon sehr sensibel.
In der Vergangenheit auf jeden Fall schon, und das ist sicherlich nicht besser geworden in den letzten 2 Jahren. Ich bin ehrlich, ich war tatsächlich das ganze letzte Frühjahr sehr nervös oft. Also wenn man dann wieder zu den großen Events, ich nehme jetzt mal den Berliner Halbmarathon als Beispiel, einerseits natürlich diese coole Gelegenheit hatte, dort zu starten, toll, mit auch vielen Menschen zusammen, aber man hat dann auch Termine im Vorfeld und so, und da gab es 1-2 Szenen, wo ich Leute getroffen habe, persönlich mich aus nächster Nähe unterhalten habe oder zusammen gefrühstückt habe und am nächsten Tag hatten die Corona oder waren halt positiv. Da dachte ich mir auch, also das ist ein richtiges Minenfeld, sich überhaupt mal bis zu der Marathon-Startlinie durchzulavieren, in der Hoffnung, dass man es davor halt nicht bekommt, weil man weiß ja auch, beim einen oder anderen ist es offensichtlich nicht so dramatisch. Die können dann relativ zeitnah, wenn sie das ärztliche Okay haben, wieder loslegen, und bei anderen zieht sich das halt schon extrem nach, also wo du einfach siehst, dass der ein oder andere wirklich abgeriegelt ist. Und das ist ja schon eine Horrorvorstellung. Also für jeden Menschen sicherlich, aber vor allem natürlich auch für einen Leistungssportler, weil wenn du dann zwar offiziell zwar wieder das Go hast, dass du starten dürftest, aber du halt einfach leistungstechnisch so eingeschränkt bist, dann macht natürlich diese ganze Leistungssportthematik wenig Sinn. Insofern, ja, ich habe es bisher geschafft, das 2 Jahre zu vermeiden. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es auch gerne noch länger vermeiden. Aber auf der anderen Seite, mit den aktuellen Entwicklungen wird es, glaube ich, echt schwieriger. Weil der Unterschied jetzt, und das hast du ja gerade schon angesprochen, ist ja, dass wir aktuell gar keine Beschränkungen mehr haben. Also rein vom, wie soll ich sagen, von staatlicher Seite vorgegeben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt irgendwann bei diesen vielleicht auch wieder größeren Wettkämpfen das dann doch irgendwo einfängt, ist halt schon relativ hoch. Und ja, scharf drauf bin ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin auch gespannt, wie das dann Richtung Herbst und auch große Herbstmarathons sich weiterentwickeln wird. Erfahrungsgemäß aus den letzten 2 Jahren, kann man ja jetzt schon mal sagen, trotz Beschränkungen, war das ja dann in den letzten 2 Jahren im Herbst eher weniger geil. Und ich finde, dass es sich jetzt im Sommer schon wieder stärker bemerkbar macht, auch teilweise im direkten Umfeld, ist, glaube ich, auch kein gutes Zeichen für was dann die nächsten Monate noch so kommen wird.
Nee, weil, also ich bin halt auch immer, klar, ich habe es halt ja auch in einer relativ soften Variante gehabt, aber ich bin jetzt auch nicht scharf drauf, ich war auch nie auf eine Erkältung.
Genau, das macht ja trotzdem, also das macht ja auch keinen Bock einfach.
Also schon gar nicht auf eine fette Grippe oder sowas oder jetzt eben mit Fieber oder Schüttelfrost oder Kopfschmerzen.
Ist ja nicht schön,
ne? Ja, oder dann halt noch Long-Covid, was ja nochmal eine ganz andere Diskussion ist. Aber es ist halt schon auch so, ich bin irgendwie eine längere Zugfahrt unterwegs gewesen und dann war dann halt wieder rot in der Warn-App, wobei die Warn-App ja jetzt natürlich auch nur noch ein ganz
bedingtes. Die ist bei mir die standardmäßig ist, ja. Rot seit 2-3 Wochen, würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich war das in der letzten Woche ist die dann wieder grün geworden.
Ah, gut. Bei
mir. Ja. Ne? Obwohl ich ein bisschen unterwegs war, aber nicht so viel unterwegs war. Und dann hatte ich ja jetzt das letzte Wochenende diesen etwas intensiveren Turn mit der Befassung mit den deutschen Leichtathletikmeisterschaften und dem Ironman in Frankfurt. Und da kam jetzt gestern schon, also wir sind heute an einem Mittwoch, also an einem Dienstag kamen da dann schon 3 Tage ne, mit erhöhtem Risiko. Klar, ich bin dann halt wieder Zug gefahren. Da müssen ja nur Leute irgendwie in der Nähe gesessen haben oder im gleichen Abteil, das reicht ja schon. Dann bist du halt war ich auf dem Pariser Platz, ne? Auch relativ viele Zuschauer, klar, mit denen hatte ich zum Glück jetzt nicht so viel Kontakt, aber das war halt da. Dann bis zum Stadion, da sind natürlich auch relativ viele Menschen. Da habe ich relativ viel noch Maske angehabt, obwohl man ja trotzdem draußen ist. Und beim Ironman war das ja natürlich genauso. Ja? Morgens am See ist es schon relativ eng. Da hatten auch praktisch niemand hatte da Maske auf. Also sehr, sehr wenig Leute, ja. Und gut, ich kann, bevor das Mikro angeht, aber dann ist es ja auch vorbei. Ja, danach war ich dann gut auf dem Motorrad und auf dem Fahrrad. Das war dann halt nicht mehr so potenziell, aber was weißt du, ja. Und abends standen wir dann doch wieder auch relativ eng halt, ja. Also das ist dann schon so, dass du sagst, okay, Leute, das ist jetzt schwierig, ne. Das ist immer das Problem der Massenveranstaltungen, ja. Das hast du leider.
Ja, also ich war ja am Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen von sehr guten Freunden in Venedig und da ist mir nochmal aufgefallen, weil es jetzt ich fliege relativ wenig. Ich glaube, seit Februar, sprich Trainingslager in Kenia, waren das jetzt die ersten Flüge in dieser Woche. Der eine war eben, sagen wir mal, beruflicher Natur, das wäre zeitlich einfach nicht anders gegangen, mit Zug hin und zurück, sondern wir mussten gucken, dass wir das innerhalb von 24 Stunden spontan hinbekommen und klar, nach Venedig haben wir jetzt gesagt, fliegen wir auf jeden Fall auch. Und da war es dann schon so, klar, im Flugzeug ist noch Maskenpflicht und das wurde zumindest in den Lufthansa-Flügen, auf denen wir waren, auch sehr gut umgesetzt. Ne? Ich habe da auch schon Horrorstories gehört, dass halt Leute einfach dann sagen, ey, ist mir einfach egal. Und ich glaube, inzwischen sind die Airlines da auch jetzt nicht mehr nervlich in der Lage, dann immer den Sky Marshal zu holen oder die Not zu landen quasi. Sondern dann wird dann doch den ein oder anderen Leuten wahrscheinlich auch, werden die gewähren lassen. Aber da war das relativ gut. Und man muss natürlich sagen, bei der Hochzeitsgesellschaft, das war ein recht, ich nenne es mal, vernünftiger Kreis an Menschen. Da war auch im Vorfeld so abgesprochen oder auch gewünscht, dass man sich vorher testet. Und das hat, glaube ich, da auch die überwiegende Mehrheit gemacht. Insofern, klar, gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht der Herd sein wird. Aber wenn man natürlich auch die Zeit in Venedig verbracht hat und natürlich ein bisschen sich was von der Stadt angeschaut hat, dann muss ich natürlich sagen, sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr engen Gassen und da trägt natürlich logischerweise auch niemand mehr irgendwo eine Maske. Ich glaube, dass teilweise andere Nationen aus dem Ausland überhaupt die Problematik gar nicht kennen. Ich glaube, dass Deutschland da relativ lange noch relativ restriktiv war und anderswo dieses Maskenthema relativ schnell schon wieder vorbei war. Ja, bin ich gespannt. Also ich sag mal, klar, Fußball-Bundesliga lief ja auch jetzt schon lange Zeit mit mehr oder weniger vollbesetzten Rängen wieder. Vollbesetzte Ränge waren es im Olympiastadion jetzt, glaube ich, kann man sagen, jetzt eher nicht. Also ich habe es ja natürlich auch gar nichts live gesehen, weil, wie gesagt, das Wochenende eben Venedig und Hochzeit hatte ich jetzt keine Zeit, das mir live anzugucken. Ich habe natürlich im Nachgang jetzt nochmal einerseits gerne Ergebnisse geguckt und auch so ein bisschen Recap. Und das, was man relativ schnell und viel gesehen hat, ist, dass das Olympiastadion doch, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, du darfst mich ja gerne korrigieren, sehr spärlich besetzt und besucht war, was natürlich in so einem 80.000, glaube ich, Menschenstadion dann halt auch nicht so viel Stimmung rüberkommt vermutlich. Also die da waren glaube ich, so wirklich der Die-Hard-Kern von der Leichtathletik wahrscheinlich.
Ja, das ist ja auf der einen Seite der Vorteil von Massenteilnahmeveranstaltungen. Ja, also wenn du eine Laufveranstaltung irgendwo hast oder eine Triathlonveranstaltung irgendwo hast, da können jetzt erstmal potenziell relativ viele Menschen daran teilnehmen. Ja, so, das ist mal das Erste. Das andere ist, jetzt ist die Leichtathletik ja auch in einer schwierigen Situation, was die Stadien in Deutschland angeht. Ja, weil jede Stadt möchte am liebsten das geilste Fußballstadion, ja, für den potenziell ansässigen Erst- oder Zweitligisten bauen. Und das soll natürlich so modern wie möglich sein. Und das soll natürlich auf gar keinen Fall so eine schäbige, die sagen ja immer noch Aschenbahn, ja, weil sie gar nicht wissen, was da verlegt ist. Ja. Ja, also die darf ja auf keinen Fall eine Aschenbahn haben. Ja, so geht es ja mal los. Ja, weil was soll der Quatsch überhaupt? Und das war im Schulsport schon scheiße und jetzt ist es auch scheiße. Ja, so. Und dann hast du ja nicht mehr so viele Optionen, wo überhaupt deutsche Meisterschaften stattfinden können. Ne? Die werden ja auch gepflegt vom Deutschen Leichtathletikverband, dass die eine Verpflichtung ja auch abgeben, in einer gewissen Rotation immer wieder in diesen Stadien die deutschen Meisterschaften abzuhalten. Ne? So, das ist, hilf mir beim Zählen, Nürnberg, Wattenscheid, Ulm, Kassel.
Braunschweig war schon mal.
Braunschweig, genau. Und ich glaube, das ist es schon.
Fallen mir jetzt schon mal auch spontan nicht mehr ein. Nee.
Ja, von den Stadien, die halt also eine gewisse Größe haben, da gehört ja nicht nur das eigentliche Zuschauervolumen dazu, da gehört eine Aufwärmbahn dazu, da gehören Facilities in der Logistik dazu, auch Stellplätze für Medien, Fahrzeuge, also für Fernsehübertragung etc. Das gehört alles dazu, das muss man alles erstmal haben. Dann braucht man acht Rundbahnen, das ist halt auch klar. Ja, entsprechend hat auch dann von Hammerwerfen bis Stabhochsprung und Hindernisse und so weiter, das muss halt alles da sein. Das ist alles nicht ganz preiswert, auch in der Pflege nicht. So, und dann hast du eben noch die großen Schüsseln und da hast du ja im Prinzip auch nur noch das Olympiastadion in München, das im Prinzip ja jetzt zu den Europameisterschaften im August revitalisiert wird, weil da hat es sehr lange
nichts. Genau, ich wüsste gar nicht, wann da letztes Mal deutsche Meisterschaften waren.
Das ist sehr lange her. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Ich glaube, das waren meine ersten deutschen Meisterschaften, die ich
da gemacht habe. Und auch gleichzeitig die letzten in München, oder?
Nee, Moment, vorsichtig. Da war auch keine Aschenbahn mehr, falls ich das sagen wollte. Ja. Aber da komme ich dann gleich nochmal als Vergleichsgröße. Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es aber eben auch noch, ja, ich habe deutsche Meisterschaften in Frankfurt gemacht und in Gelsenkirchen, auch schon in Berlin und so. Ja, also das waren dann auch die fetten, damals ja WM-Stadien von 74. Ja, so, und dann ist der Trend ja dann eben zu den reinen Fußballstadien gegangen und Berlin ist eben erhalten geblieben. Jetzt war ja die zusätzliche Komponente das Gesamtereignis, die Finals, also die Kumulation von x deutschen Meisterschaften. Und ich glaube, an diesem Wochenende waren es 14, ja, die in Berlin stattgefunden haben. So, entweder sagst du, okay, du möchtest ein mehr oder weniger ja auch Solidaritätsevent schaffen, wo eben Sportarten, die sonst in sehr kleinem Maße nur in den Medien vorkommen und schon gar nicht bei den jeweils deutschen Meisterschaften, ja, weil das ist halt auch so, bei vielen Sportarten ist die deutsche Meisterschaft ohne Wertigkeit. Ja, wirklich ohne eine Wertigkeit. Und das ist bei den deutschen Leichtathleten zum Glück noch anders, ja, weil das halt eine hohe Wertigkeit hat. Aber beim Rudern oder so spielt die deutsche Meisterschaft eine ganz klar untergeordnete Rolle. Da sind halt die internationalen Events, Weltcups und so weiter. Und das ist halt schwierig, denen oft halt auch klar zu machen, was für eine Chance sie da haben. Ja, auch Triathlon, die haben halt ein Bundesliga-Format, ja, die haben halt dann solche Formate da stattfinden lassen. Aber du hast da ja nicht eine Ironman-Distanz oder ein großes Ding oder sowas. Ja, das ist einfach nicht der Fall. So, dann siehst du natürlich auch, okay, dann war halt Kanu-Polo oder dann war halt irgendeine andere Sportart. Die siehst du dann im Fernsehen, da waren gar keine Zuschauer. Da waren nicht wenig Zuschauer, da waren gar keine Zuschauer. Ja. So, ich habe jetzt ja nur zwei Live-Optionen gehabt. Das eine war halt Schwimmen, ja, weil meine klitzekleine Tochter ja da geschwommen ist. Und das andere war Leichtathletik. Schwimmen war wieder gut besucht. Das ist aber auch deshalb, weil da sehr viele Starter sind. Ja, also es waren, glaube ich, irgendwie 1200 Starts. Heißt nicht 1200 Teilnehmer, weil ja viele Mehrfachstarts stattfinden. Ja, aber eben viele. Dann hast du da Vereine dazu und Families dazu. Und dann ist die Halle auch relativ schnell voll. Die ist ja auch überschaubar groß. Ja, also nicht vergleichbar mit dem Olympiastadion. So, dann hast du Olympiastadion. Wir hatten das vorher schon gehört.
Darf ich kurz einhaken? Wie war denn das Kugelstoßen am Donnerstag? Donnerstag, glaube ich. Das hatte ich nur gehört, dass das halt am Pariser Platz gemacht wurde. Was ja eigentlich mal, die Idee ist jetzt nicht ganz neu, aber dass man versucht, solche Wettbewerbe auch auszulagern, eher in ein Zentrum einer Stadt, um das den Leuten auch ein bisschen näher zu bringen. Die Idee ist ja eigentlich ganz geil. Die Frage ist, wie wurde das da angenommen? Also haben da Leute, sind da stehen geblieben und haben sich das angeguckt? Das wäre ja wünschenswert.
Ich musste übrigens auch Kollegen und Kolleginnen aus der ARD dann erstmal davon überzeugen, ja, weil das dann so als Vorschläge für Hinführungen, ja, sage ich mal, neutral kam, dass das nicht zum ersten Mal
das ist ja schon, das haben sie ja schon vor zig Jahren mal gemacht und so.
Ja, aber Leute, die sich halt nicht so mit unserem Sport beschäftigen, denen ist das nicht klar, ja, dass ein Kugelstoßwettbewerb schon mal auf dem Ulmer Markt stattgefunden hat, ja. So, und jetzt nehmen wir mal den Vergleich. Das Ding in Ulm ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Platz, ein sehr lebendiger Platz. Der Pariser Platz ist auch irgendwie lebendig, aber mehr zum Drübergehen, damit man zum Brandenburger Tor kommt. Ja, es war trotzdem sehr gut gemacht, optisch natürlich sehr schön, weil du hast halt aufs Brandenburger Tor praktisch zugestoßen und dann war da die Optik entsprechend und so, das war alles in Ordnung. Es waren auch nicht so riesig große Tribünen, die waren dann gut gefüllt nachher. Ich schätze mal 300 Zuschauer. So, stimmungsmäßig ist das trotzdem in Ordnung gewesen. Aber man muss natürlich auch sagen, du nimmst natürlich trotzdem dem Stadion-Event zwei Wettbewerbe weg.
Gut, das stimmt,
Ja, und wir hatten das ja auch schon mal mit Weitsprung, ja, und wir hatten das natürlich auch schon mit Kugelstoßen, wo dann David Stoll Weltmeister war und wo Christina Schwanitz Medaillengewinnerin von Olympischen Spielen oder war. Ja, und dann nimmst du halt zwei herausragende Athletinnen und Athleten der Stadionleichtathletik weg, ja. Da muss ich dann immer sagen, okay, es ist ja sicher richtig, dass die Leichtathletik sich entwickelt und in Richtung mehr Partizipation, mehr Anfassbarkeit geht, ja, weil in so einem Stadion ist man ja auch weit weg von den Menschen. Ja. Das ist jetzt wieder der Vorteil natürlich von Läufen, weil du kannst halt zu jedem x-beliebigen Lauf gehen und du siehst ja, wie viele Menschen, jetzt übrigens ja auch aus unserer Community, vielen Dank dafür, ja, ihr Lieben, ja, dann sagen, hi, da seid ihr, ich bin jetzt kurz bevor ich am Olympiastadion war, hat mich jemand angesprochen. Ja, ihr sagt doch immer, man kann euch ansprechen und so. Ich sage, ja, alles gut. Ja, ist halt so. Ja, ist jetzt nicht immer nur die günstigste Gelegenheit, ist ja, wenn man von A nach B irgendwie schnell muss oder was, keine Ahnung, aber das Selfie war dann halt drin, logisch, ja. Und dann hast du eben die Meisterschaften und die gehören für mich ins Stadion. Ja,
okay, guter Punkt.
Ne? Also hol mich meinetwegen mit einem Stabhochsprung-Event, weil das halt immer noch von der Optik her eines der spektakulärsten Dinge ist. Ja. Oder ich könnte mir auch Hürdenlaufen vorstellen, weil das weiß ja auch keiner so genau, wie das funktioniert.
Ja, gibt es nicht in Manchester auch diese City Games oder wie das heißt, wo die unter anderem
da laufen die 100
und genau, finde ich eigentlich auch eine geile Idee, muss ich sagen, aber vielleicht nicht für Meisterschaften unbedingt. Also,
du musst ja nicht die Meisterschaften da machen. Ja, mach das doch am Donnerstag, das ist doch in Ordnung. Ja, das machst du am Donnerstag als Spektakel und verteilst Freikarten, weil Platz war noch im Olympiastadion, da hätten noch ein paar reingepasst mit Freikarten. Ja. So, dann hast du da 6.000 verkaufte Karten gehabt am Samstag. Und ich schätze mal, es waren nachher so 10, 12, vielleicht 15.000 Leute da drin, mehr sicher nicht. Aber das ist natürlich in dem Stadion wahnsinnig wenig.
Moment, 10, 12.
Das ist in Ulm viel.
Beide Tage oder?
Jeweils.
Okay, weil ich habe irgendwas von 3.000 irgendwo gelesen und dachte ich mir, gut, das wäre wirklich gar nichts.
Nee. Das stimmt definitiv nicht. Ich kannte nur den Kartenvorverkauf für Samstag. Der Vorverkauf war 6.000.
Okay.
Und es waren sicher mehr da.
Okay.
Aber klar, die Optik zum Beispiel bei den langen Läufen, auf der Gegenseite war nicht viel los. Ja, warum sollst du auf die Gegenseite gehen in so einem Stadion?
Ja, klar.
Da siehst du dann noch mal viel weniger. Ja, also Weitsprung siehst du da. Ja, die Weitsprung-Fans gehen darüber. Aber alles andere musst du schon ein Fernglas haben.
Ja.
Weil das Stadion so groß ist. Ja. So, und dann hast du natürlich schon ein Problem. Wenn du dann halt auch als Fernsehbild verbreitest, da geht ja gar keiner hin.
Das stimmt, ja.
Aber jetzt nimm mal die Situation. An dem Wochenende, ja, du hast jetzt halt das erste Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen gehabt. Du hast 14 deutsche Meisterschaften. Viel Spaß bei der Hotelsuche.
Das kann ich jetzt schon bestätigen. Ich war ja die Woche zuvor in Berlin. Und wir hatten eigentlich mit einem anderen Hotel erst gerechnet. Das hat aus verschiedenen Gründen dann nicht geklappt. Das heißt, Felix und ich mussten relativ kurzfristig, ich glaube fast am Tag vorher, ein Hotel buchen. Und dann waren da aber auch unter anderem die Bed 1 Open. Da waren die
die Para-Leichtathletik-Meisterschaften
genau. Waren da. Und dann war noch...
Und die Special Games.
Special Olympics dieses, genau. Und dann waren noch ein, zwei andere Sachen, eine Messe noch oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, so am Tag vorher der Abreise noch spontan Hotel buchen, war praktisch unmöglich. Die Auswahl war extremst eingeschränkt. Ja, wir hätten uns im Waldorf Astoria einbuchen können für, ich glaube, 2500 die Nacht, was du da halt bei booking.com gefunden hast.
Ja, was ist denn los mit dir?
Ja, ich weiß auch nicht. Der SCC, zahlt mir nicht genug. Nein, Spaß beiseite. Grüße gehen raus an dich, Marc. Wir müssen über meinen Vertrag nochmal sprechen, dass ich spontan nochmal im Waldorf Astoria absteigen kann. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, es waren sehr limitierte Möglichkeiten, überhaupt spontan zu buchen. Ich kann mir vorstellen, dass es quasi dann für die Woche drauf, sprich letzte Woche inklusive der deutschen Meisterschaften und so weiter, die Finals mit den ganzen anderen Sportarten, noch prekärer war. Und wir haben am Ende ein relativ wir machen jetzt keine Hotelwerbung hier, ein ganz normales Hotel gebucht. Das war jetzt nicht fancy, nicht irgendwas. Das hat trotzdem, glaube ich, 250 die Nacht gekostet. Aber das war auch die günstigste Option, die wir noch bekommen haben. Und wenn du dann überlegst, fährt eine Family mit Kindern vielleicht, weil sie Sportfans sind, weil sie vielleicht den Kindern auch verschiedene Sportarten, die ja dann gebündelt auch mal so an einem Platz stattfinden, näher bringen wollen. Live-Sport ist an sich ja geil. Überlegen sie sich wahrscheinlich zweimal, ob sie das machen. Weil zusätzlich zu den Ticketpreisen kannst du dann wahrscheinlich für 4 Tage erstmal ein Tausender hinlegen für ein relativ normales Hotel, wo du ja eigentlich auch nur drin pennst, weil den ganzen Tag ja dann unterwegs bist bei irgendwelchen Sportevents im besten Falle. Also da muss ich auch sagen, ja, das sehe ich schon ein Problem, dass dann der ein oder andere vielleicht auch aufgrund der Hotelsituation sich dann gedacht hat, puh, muss ich mir vielleicht nicht geben, kann ich auch im Fernseher anschauen. Weil die Einschaltquoten waren, glaube ich, ganz gut, oder Ralf? Aber da wirst du mehr wissen, oder? Also ich glaube, das war wahrscheinlich nicht schlecht.
Ja, erst nochmal zu den Übernachtungspreisen. Das ist halt einfach so, ja, auch da hinfahren, ja, also jetzt sonst bist du halt rasch mit dem Auto hin, kostet halt jetzt das Doppelte. Ja, damit geht es ja schon mal los. Dann Bahn im Moment ist
macht keinen Spaß,
mit der Bahn zu fahren, ja. Weil es halt so wahnsinnig voll ist. Natürlich auch mit der jetzt einsetzenden Reisewelle durch die Sommerferien. Und dann haben wir natürlich auch noch die Europameisterschaften dieses Jahr. Ne? Also ich habe halt auch schon in Diskussionen gelesen und gehört, ja, dann fahre ich vielleicht doch lieber dann zu den Europameisterschaften nach München. Ja, weil zweimal können wir uns nicht leisten oder ist dann halt auch zu viel. Keine Ahnung, ja, wer fährt jetzt von Stuttgart mal so als Fan zu den deutschen Meisterschaften
nach Berlin? Das stimmt.
Ja, eher nicht. Ja, und du weißt, bei dir zu Hause in der Gegend sind sehr, sehr, sehr viele Leichtathletik-Fans. Ja, und so ein Ereignis wie die Europameisterschaften dann im Olympiastadion ist dann halt schon auch ein bisschen noch geiler.
Weil man ja auch nicht weiß, wie oft wird das in so einem Rahmen wieder in Deutschland sein. Das ist jetzt ja eher ein Zufall, dass es nach Berlin 2018 jetzt schon wieder in Deutschland ist. Davor müsste ich jetzt überlegen. 2002 München?
2020,
also 16 Jahre, ne? Das war natürlich eine lange Zeit, dass das viele Fans anzieht und attraktiv ist, das ist natürlich nachvollziehbar. Und ich gebe dir recht, fährt man als Leichtathletik-Fan oder als Schwimmfan oder als Whatever-Fan, fährst du dann nach Berlin für so ein Wochenende in der aktuellen Situation, ist schon wahrscheinlich die Frage, ja. Zumal dann halt das mit den Europameisterschaften sicherlich nochmal ein bisschen besonderer sein dürfte. Also ich hoffe sehr, dass natürlich die Europameisterschaften besser live besucht werden, als das jetzt hier in Berlin der Fall war. Und dann hat man halt wahrscheinlich doch so ein bisschen diese Konkurrenz, in Anführungszeichen selbstgemachte Konkurrenz. Es ist natürlich wünschenswert, dass man Europameisterschaften hat und eigentlich vom Format auch die Finals cool, wobei da habe ich jetzt auch einen guten Kritikpunkt neulich mitgenommen, den würde ich auch gerne mit dir diskutieren. Die Finals, ich als Sportfan, der auch Olympische Spiele extrem abfeiert, finde das geil. Ich finde es cool, dass mal wieder eine große Vielfalt an verschiedenen Sportarten an einem Wochenende kompakt gezeigt wird, man vieles Verschiedenes sehen kann, was halt sonst gar nicht so konsumierbar ist, außerhalb von Olympischen Spielen. Aber Kritikpunkt könnte man jetzt natürlich anbringen für die großen Sportarten oder in dem Kosmos bekannteren Sportarten, dazu würde sicherlich die Leichtathletik gehören, wahrscheinlich auch Schwimmen, würde ich mal sagen, ist es eigentlich nicht so attraktiv, weil das wird ja weniger gezeigt, als es wahrscheinlich früher gezeigt wurde, wo es halt nur deutsche Leichtathletikmeisterschaften gab, oder? Also von der reinen Übertragungszeit.
Ja, die Diskussion gibt es natürlich intensiv. Ja. Es ist halt auch so, dass wir eben schon deutsche Meisterschaften hatten. Da war dann der Kontext eher, keine Ahnung, Tour de France oder was auch immer. Ja, also es gibt ja keine sportfreien Wochenenden. Genau. Das gibt es ja eigentlich nicht. Aber da war das eben nicht unter so einem gemeinsamen Header. Ja. Ja, sondern da hieß es eben Deutsche Leichtathletikmeisterschaften. Und da waren wir auch im Fernsehen noch erfolgreicher. Wir waren jetzt nicht unerfolgreich, ja, das ist schon alles gut. Zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Menschen in der Spitze. Das ist war halt eben auch deutlich mehr als die anderen Sportarten. Ja, da sieht man dann schon, was los ist. Ja, also auch deutlich mehr als Schwimmen.
Glaubst du, die Menschen schalten dann weg? Ja, also wenn jetzt von der Leichtathletik auf Kanusport gewechselt
wird? Ja. Ah, okay. Das glaube ich nicht, okay. Weil man das natürlich angucken kann. Ja,
verstehe.
Ja, da wird dann halt einfach was anderes gemacht. Ja, und da verlierst du dann halt Leute wieder. Und dann ist es natürlich so, wie du gesagt hast, ja, wir haben halt zumindest im linearen Fernsehen haben wir ein bisschen weniger Leichtathletik in den beiden Finalsausgaben gemacht als normalerweise. Wir haben natürlich jetzt viel stärker Streams halt angeboten, ja. Da verstehe ich halt auch oft in der Diskussion, aber da verstehe ich auch ganz oft die Diskussion nicht, weil wir zeigen ja angeblich nichts. Wir zeigen schon ziemlich viel.
Es ist halt online.
Aber ey, Leute, ihr müsst auch gucken. Nee, ihr müsst auch gucken. Ne? Und da sage ich dann halt auch, ja, die Diskussion hatte auch jemand. Okay, es gibt 700.000 Mitglieder in Leichtathletikvereinen. Ja? Also der Deutsche Leichtathletikverband hat 700.000 Mitglieder. Wenn die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Leute in ihren eigenen Sportarten zu mobilisieren, ja, und das ist nicht die Aufgabe der Fernsehveranstaltung, nein, ganz im Gegenteil, umgekehrt ist es. Ja, wir machen Angebote, wenn die nicht noch nicht mal von den eigenen Sporttreibenden wahrgenommen werden, also die Outstanding Meisterschaft, dann haben die ein Problem in ihrer eigenen Genese. Stimmt. Oder in ihrer eigenen Kommunikation. Ja. Ja, also das muss man mal ganz klar sehen. Und das gilt ja jetzt für Leichtathletik sogar nur in kleinem Rahmen. Aber für die anderen gilt das ganz stark. Ja, weil wenn du bei den deutschen Meisterschaften deiner Sportart keine Zuschauer zu dem Event bringst, warum sollen wir das jetzt auch zeigen? Ja, und also live, ja, also dass man da einen Ausschnitt von macht und so, alles in Ordnung. Aber warum sollte eine Live-Berichterstattung stattfinden, wenn noch nicht mal die eigenen Sportlerinnen und Sportler sagen, das ist so toll, da muss ich unbedingt dabei sein? Da gehen die Argumente aus.
Das stimmt. Und würdest du sagen, in Hinblick jetzt auf München, was natürlich gerade aus deutscher Sicht, ich will jetzt hier nicht die Weltmeisterschaft in Eugene komplett unter den Tisch fallen lassen, aber jetzt sagen wir mal, dadurch, dass das nun mal ein internationales Großereignis im eigenen Land wieder ist, glaubst du, oder ich weiß nicht, weißt du das vielleicht sogar, ich weiß es nicht, wie da der Ticketvorverkauf lief? Ist es so, dass man befürchten muss, dass das auch ähnlich schlecht besucht sein wird, wie jetzt die deutschen Meisterschaften im Verhältnis, nicht 1:1 so, aber halt verhältnismäßig schlecht verkauft bisher, weil irgendwie scheinbar das ganze Interesse weg ist, was zwar komisch wäre, weil ich war ja noch 2018 in Berlin und ich war auch einen Tag im Stadion vor dem Marathon noch und die Hütte war voll, es war eine mega geile Stimmung, es war also ein Leichtathletikfest, würde ich sagen. Ist das zu erwarten in München oder würdest du sagen, dass die deutschen Meisterschaften sind so ein Vorbote, dass das Interesse an Live-Sport nachlässt? Oder vielleicht auch Corona-bedingt nachlässt? Das kann ja auch ein Grund sein. Geld ist ein Grund, Corona ist ein Grund.
Alles, was natürlich mit Corona zu tun hat und was natürlich auch mit der Inflation zu tun hat, also mit Reisen, Unterbringung, Hotel,
Geld ist
Übernachtung, Essen und
so weiter,
wird einen Effekt haben. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Es wird sicher einen Effekt haben. Und das kann man deshalb nicht vergleichen mit 2018. Ja. Ich habe noch nichts gehört von den Vorverkäufen in München. Da musst du natürlich dann auch wieder sehen, du hast natürlich da im Kontext auch relativ viele Straßenveranstaltungen.
Ja, ja.
Ja, also du kannst Triathlon draußen gucken, du kannst natürlich die Marathonläufe draußen gucken, du kannst Straßenrennen draußen gucken und so weiter. Ja, also da musst du nicht in ein Stadion reingehen.
Das stimmt.
Das Münchner Olympiastadion, ich habe gestern noch mit befreundeten Architekten mich zum Essen getroffen und die schwärmen halt über diese Architektur. Das ist das geilste Stadion, das je gebaut wurde, ja, in dem Kontext mit den anderen olympischen Hallen. Das ist wirklich unfassbar. Innen drin ist das natürlich immer noch eine sehr, sehr große Schüssel.
Ja, ja.
Ja, und ich weiß, wie gesagt, als wir da bei meinen ersten deutschen Meisterschaften waren, da waren die Athletensitze in der Kurve.
Mm.
Ey, da hast du fast gar nichts gesehen. Ja, das, was auf der anderen Seite stattgefunden hat, in der anderen Kurve, das war, glaube ich, dein Hochsprung oder so. Ja, ich hatte kein Fernglas dabei, aber du hast es auch nicht gesehen, weil das war einfach zu weit weg. Ja. Und dann hatte ich eben auch deutsche Meisterschaften im Berliner Olympiastadion, im alten Berliner Olympiastadion. Ne? Da war noch eine Aschenbahn drin. Nee, da war die Bahn noch rot, so war es jedenfalls. Ja, war ich nicht glaub. Da waren halt morgens zu den Vorläufen, da war da niemand. Da waren da genau die Betreuer und die anderen Athletinnen und Athleten, die morgens dran waren. Ja. Und ansonsten war da niemand. Ein großes Echo war da. Ja. Jetzt waren am Vormittag vielleicht... Ja, da waren es vielleicht 3.000 Leute, aber da waren es, glaube ich, noch nicht mal 3.000 Leute. Ja. Und dann springt da Bo Cannavale 5,90 Meter im Stabhochsprung. Das ist halt schon, ja, da denkst du natürlich auch, okay, da, die können ja zu einem x-beliebigen Stabhochsprung-Meeting gehen. Das ist natürlich eine heimeligere Atmosphäre, das ist doch klar. Ja, als wenn du in einem komplett leeren, echohaften Stadion unterwegs bist. Ne? Also insofern, das ist nicht einfach, aber zumindest haben ja die europäischen Verbände, also der Europäische Leichtathletikverband und der Europäische Schwimmverband übrigens auch, schon die Konsequenz gezogen. Die haben sich aus dieser European Championships für die nächsten Veranstaltungen verabschiedet.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Ja, weil die sagen, nee, das bringt uns keine Vorteile. Eine Menge Nachteile, ja, kann man dann an die Solidarität appellieren, aber das hört natürlich sehr, sehr schnell auf, wenn die halt Einbußen haben. Und das ist ja dann eben auch Geld, was in die Sportart
zurückfließen sollte im besten Fall.
Ja, also da muss man dann schon immer gut überlegen. Ja, zumal ein Ausrichter für 7 Europameisterschaften zu finden, ist natürlich ungleich schwerer als für eine leichtathletische Europameisterschaft. Das findest du relativ gut in Europa.
Ja.
Ja. Das ist so. Die Schwimmer sind ja sowieso nicht in München, die Schwimmer sind in Rom, aber zum selben Zeitpunkt. Ja, das wird dann medial verbunden, aber eben nicht, was die Veranstaltungsorte angeht. Ja, aber so, ne, muss jede Sportart sicher auch darüber nachdenken, ist das alles noch zeitgemäß, was wir machen. Ne? Also ich fand jetzt zum Beispiel die Abläufe im Stadion wahnsinnig länglich. Ja, das macht mich total.
Also da muss ich jetzt, ich hab's
unfassbar.
Ich verstehe sofort, was du meinst. Ich hab's zwar ja nicht gesehen, wie gesagt, das Wochenende. Ich erinnere mich aber noch an meinen vorherigen, also meine Vereinszeit in Regensburg, wo wir ja auch als Athleten immer sehr involviert waren in die Organisation von Sportveranstaltungen und allen voran der Leichtathletik-Gala, die zumindest vor einigen Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mit einem relativ überschaubaren Etat schon zu den relevanteren Sportfesten hierzulande gezählt hat. Das kann man, glaube ich, so sagen, zumal es eben nicht von einer, also von einem Verein einfach organisiert wurde, größtenteils. Und da gab es, also mein Trainer damals, Kurt Ring war ja auch der sozusagen Cheforganisator von dem Sportfest. Es gab nichts Schlimmeres für ihn, als wenn irgendwie Lücken im Zeitplan entstehen, wo sozusagen dem Zuschauer nichts geboten wird. Und deswegen wurde da auch jeder Starter, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber die ist bis heute überliefert, dass den Startern auch gesagt wurde, übertreibt's nicht. Wenn es noch okay war, müsst ihr nicht jeden zurückschießen. Quasi. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Aber sinnbildlich dafür war es halt wirklich so, dass versucht wurde, möglichst viel parallel abzuwickeln. Natürlich geht auf der Rundbahn immer nur ein Event, das ist natürlich klar. Aber drumherum sollte immer Stabhochsprung, Weitsprung, Hochsprung irgendwas stattfinden, sodass da halt was los ist. Phasen, wo im Stadion nichts passiert, das ist einfach langweilig natürlich und eigentlich auch von der Planung her vermeidbar, würde ich jetzt mal sagen, wenn man so einen Zeitplan gut abstimmt. Aber da korrigier mich da gerne. Ich meine, ihr habt da sicherlich nochmal einen anderen Blick drauf, auch als diejenigen, die sowas übertragen. Was erzählt man da, wenn im Stadion nichts passiert? Ist halt nicht geil, ne? Also kannst du, gut, ihr könnt noch ein paar Wiederholungen einspielen, wo dann vielleicht ein Athlet mit dem Trainer kurz irgendwie Rücksprache hält wegen Anlauf. Ja, dann könntest du vielleicht als Kommentator noch sagen, Spekulation, da geht es vielleicht darum, dass nochmal der Anlauf zwei Schritte nach hinten verlegt wird oder so. Aber es ist ja trotzdem nicht geil, das zu kommentieren dann, wenn nicht immer Action ist.
Das ist ganz schön, was du dir vorstellst, was wir so machen.
So würde ich es wahrscheinlich machen, wenn ich denke, es passiert gerade nicht, aber wir sind auf Sendung und wir müssen was erzählen. Schnell eine Wiederholung einspielen oder so.
Also fangen wir mal hinten an. Ja? Also was machst du, wenn gar nichts passiert im Stadion? Die Situation hatten wir ja tatsächlich wieder, weil es gab eine amtliche Unwetterwarnung.
Ah, okay.
Ja, und es war ein Gewitter über der Stadt. Und das war noch so im Anlauf der Nachmittagssession. Da waren wir eigentlich vom Programm her nicht auf dem Sender.
Okay.
So, und dann hieß es plötzlich, ja, alle Freiflächen müssen geräumt werden. Das hieß fürs Stadion, der gesamte Innenraum musste geräumt werden.
Okay.
Also zum Beispiel mitten im Hochsprung, mitten im Weitsprung, mitten im Diskuswurf. Mhm. Ja, die mussten alle raus aus dem Innenraum. Ja, alle raus. Und dann gab es natürlich auch ein paar andere Wettbewerbe, also zum Beispiel auch Triathlon, die konnten dann nichts machen. Die haben immer das Problem, wenn in 20 Kilometer Umkreis ein Gewitter ist, dann darfst du kein Wasser lassen, finde ich gefährlich. Und dann hieß es dann, ja okay, ihr müsst irgendwas machen. Dann ist es für uns tatsächlich möglich, ja, zu sagen, okay, wir zeigen jetzt nochmal die Halbfinals über 100 Hürden und über 110 Hürden oder sowas. Ja, also das ist ja kein Problem. Ja. Wir haben tatsächlich im Olympiastadion 2009 bei der Weltmeisterschaft über eine halbe Stunde Programm gemacht, obwohl im Stadion nichts passierte.
Puh.
Weil da ein Gewitter tatsächlich über der Stadt niederging und alles angehalten war. Ja, und es war aber Primetime. Es war irgendwie zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Da kannst du ja nicht irgendwie Regen prasseln und ein bisschen dazu flöten oder so. Das ist schwierig, ja. Und da haben wir dann halt ein komplettes Programm gemacht, ja, aus Dingen, die eben dann parallel stattgefunden hatten zu anderen Geschichten. Ja, und da weiß ich noch genau, dass der damalige Fernsehdirektor des Norddeutschen Rundfunks zum ersten Mal in so einem großen Ü-Wagen drin gestanden hat, ja, wie das in der Leichtathletik der Fall ist. Der war vollkommen perplex, weil der hat überhaupt nicht verstanden, was da abgeht. Ja, weil da sind natürlich sehr viele komplexe Gewerke, die da zusammenspielen. Ja, und der hat immer nur gedacht, es passiert doch nichts. Woher holen die jetzt dieses Programm? Was, das war für den wie Zauberhand, so wie Witch aus dem Zylinder rausgezaubert. Ja, jetzt, und noch ein Kaninchen und noch ein Kaninchen und noch ein Kaninchen. Ja, nee, aber was ich halt meine, sind die Abläufe im Stadion, ja, bei solchen Meisterschaften. Ey, das macht mich wahnsinnig. Ja, ich fand auch, dass sie eine viel zu restriktive Regelung gemacht haben. Ja, wenn einer angelaufen ist, dann haben die alles andere angehalten. Ja, Gina Lückenkämper hat vor ihrem Halbfinale über 100 Meter 12 Minuten am Startblock gestanden. Übrigens die anderen in ihrem Lauf auch. Ja, also nur mal als Idee, weil wir sie ja dann doch prominent halt auch herausgehoben haben, ne? Weil sie auch eine herausragende Leistung gebracht hat, ja, mit 10,99. Ja. Die standen 12 Minuten lang vor ihrem Startblock. Ja, weil es irgendwie nicht voranging oder weil es dann halt da genau die Zeit getroffen werden sollte. Wenn die getroffen werden soll, dann hol sie nicht so früh raus. Ja, dass du da rumstehen musst und denkst, wann geht's denn hier los? Ja. Und wenn du eine klare Absprache hast, ja, okay, wenn da drüben dann halt einer noch springt oder was, dann musst du halt Prioritäten setzen. So ist nun mal Leichtathletik. Ja, wir haben halt auch nur einen Sendeausgang. Du hast übrigens auch nur eine Aufmerksamkeit im Stadion. Ja, wo guckst du hin? Willst du jetzt die Vorbereitung 100 Meter angucken? Oder guckst du Diskus werfen? Oder guckst du Weitsprung? Oder guckst du Kugelstoßen an? Das ist alles parallel. Ja. So, das sind natürlich dann so Punkte, aber es muss halt viel schneller gehen. Ja, dieses Vorstellen im Stadion ist viel zu lang.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, ich führe jedes Mal eine religiöse Diskussion und Auseinandersetzung mit dem sogenannten Event-Entertainment, ja, die halt da sich irgendwas vornehmen. Das ist eine komplette, aus meiner Sicht, komplette Kopfgeburt, ja, weil da geht es nicht darum, einen Ablauf geschmeidiger, zügiger oder was auch immer zu machen. Da geht es halt auch nicht darum, athletengerechte Bedingungen herzustellen, weil wenn ich eine langatmige Vorstellung mit viel Applaus und so von dem 100-Meter-Lauf der Frauen mache, dann störe ich ja alle anderen im Stadion. Ja, so das ist halt ein sehr diffiziles Geschäft, ja. Aber mach es verflixt doch mal, und das ist schon das schönste Wort, was
dir gerade einfällt.
Ja. Mach es doch einfach schneller. Mache es doch geschmeidiger und schneller. Ja, weil so ist die Leichtathletik eine unglaublich lahmarschige Sportart.
Ja.
Und das macht
und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich bei den Zuschauerzahlen jetzt auch nicht so viel tut, sag ich jetzt mal. Also wenn das jetzt vielleicht ein voll ausverkauftes Olympia-Finale ist oder so.
Lass das Ding voll sein, 80.000 Leute.
Dann willst du wahrscheinlich schon die 80.000 Leute.
Aber 80.000 Leute sind medial einfach keine Wert.
Das stimmt, ich denke da eher an den Stimmungsfaktor, dass du einen Hexenkessel kreieren willst mit so ein bisschen fancy Flashlights und vor, also dass das halt auch im Fernsehen kommt, dann das auch rüber, wenn die Stimmung geil ist. Aber das funktioniert dann halt auch nur, wenn ein Stadion ausverkauft ist. Wenn das nur ein Bruchteil ausverkauft ist, dann kannst du da die geilste Show machen, was wahrscheinlich die Athleten eher stört, da bin ich voll bei dir. Aber es bringt halt auch nichts, weil 10.000 Leute in einem Olympiastadion mit 80.000 Plätzen können halt keine richtige Stimmung erzeugen. Das ist halt so. Wenn es ausverkauft ist, wenn EM 2018, wegen mir, okay, fair enough, dann machst du eine Lasershow, wenn es schon dunkel wird und dann haust du das raus und dann sind die Leute, stehen dann halt vielleicht und das kommt vielleicht schon auch im Fernsehen rüber. Ob man es nicht verknappen kann, bin ich auch bei dir. Wahrscheinlich geht das, wenn man es will, aber
nee, ganz sicher
genau, geht das. Wenn man es will, ja, dann geht das wahrscheinlich. Aber es ist nicht desto trotz, das ist halt ein bisschen auch Perlen vor die Säue und ich bin da bei dir, so Kopfgeburt. Es ist natürlich in der Theorie so, wie sie es vielleicht auch schon in anderen größeren Formaten oder größeren ausverkauften Stadien gemacht haben, aber es ist dann halt einfach vergeudet für so ein Setup.
Man muss halt auch Unterschiede sehen, ja. Also weißt du, es ist halt ein klarer Unterschied, ob ich jetzt am Ende eines Tages, ja, und so ist ja das Design von solchen Zeitplänen auch, ob ich jetzt am Ende eines Tages das 100-Meter-Finale der Männer und 100-Meter-Finale der Frauen habe, ist ein Riesenunterschied zu Halbfinale und es finden noch vier andere Sachen statt. Da muss man sich anders verhalten. Ja, dass man so ein Finale, wenn es solo steht, vernünftig zelebrieren kann. Alles in Ordnung, das ist richtig. Ja, aber doch nicht alles andere. Ja, und ich muss nicht von jedem Teilnehmer am Kugelstoßen, nee, im Kugelstoßen war jetzt nicht, aber am Dreisprung vorlesen, was der irgendwann schon mal geschafft hat. Ja, Entschuldigung, das hilft mir auch nicht, weil am Ende des Tages sind mir ungefähr 500 Leute so vorgestellt worden. Was habe ich denn davon behalten? Nichts. Ja, gar nichts behältst du davon. Dritter der Junioren-Europameisterschaften 2018. Was ist das für eine Wertigkeit? Das ist eine Nullaussage, weil nach 10 Sekunden weiß keiner mehr, wer was.
Weil es überfrachtet ist, genau, bei so viel. Ja, das kann ja kein Zuschauer gar nicht aufnehmen, alles bei 10, 12 oder 15 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern ist es too much. Ja. Also kannst du zwei, drei rauspicken, die vielleicht in der jüngeren Vergangenheit da halt irgendwie auch was gerissen haben, egal ob international oder.
Schaff mir doch Duellsituationen, ja? Schaff mir doch Favoritensituationen. Ja, das ist doch gar nicht so schwierig. Ja, also das ist jetzt auch bei einem Vorlauf oder einem Halbfinale oder einem Finale nachher nicht so schwierig, dass man die Sachen rausstellt. Ja,
absolut.
Das ist, also, aber wie gesagt, das sind religiöse Auseinandersetzungen, die wir da führen. Ja, und das ist auch nicht nur schön, das ist in Teilen auch sehr, sehr, sehr
unschön. Kann ich mir vorstellen. Ralf, lass uns kurz Werbung machen, weißt, bevor weißt wir zu den Ergebnissen wechseln, oder?
Weißt du übrigens was? Die Hochspringer und die Speerwerfer hassen übrigens euch Leute.
Ja, weil wir immer ihren Anlauf unterbrechen natürlich, wenn wir lange auf der Bahn unterwegs sind.
Ja, und so ein 5000-Meter-Lauf, der zieht sich ja auch so auseinander. Das war
aber
halt
weil wir das
so.
Ja natürlich wissen, lassen wir uns halt gerade beim Meisterschaftsrennen auch mit Absicht immer viel Zeit. Da machen wir immer taktische Rennen, damit wir natürlich möglichst lange unsere Kollegen stören können.
Genau. Ja, und die hassen euch. Ja, wenn sie dürften, die würden mit den Speeren nach euch machen. Ich schwör's dir.
Wobei man da natürlich sagen muss, also sie haben ja in aller Regel zumindest eine Dreiviertelrunde Zeit, ihren Anlauf hinzubekommen, während wir auf der anderen Seite gerade unterwegs sind. Also
beim 1500-Meter-Lauf ist
das der 5000 zieht sich auseinander. Ja, 5000 zieht sich schon auseinander. Das stimmt, das stimmt.
Und du weißt, wie das ist. Das Niveau ist bei den deutschen Meisterschaften dann ja doch auch eher
hier. Ja, das stimmt.
Da zieht sich das als Lindwurm einmal um die ganze
Bahn. Ja, das ist, das glaube ich auch.
Und die Freunde und Freundinnen mit den Speeren in der Hand, die können echt gefährlich werden.
Wir machen kurz Werbung, bevor wir jetzt zum sportlichen Teil sozusagen mit euch noch wechseln. Natürlich werden wir auch über die Ergebnisse sprechen. Ralf wird hat einiges vor Ort zumindest gesehen. Ich habe zumindest mir das im Nachgang nochmal angeguckt. Wir werden natürlich auch noch nach Frankfurt schwenken. Ralf hat ja ein sehr aktives Wochenende gehabt. Im Gegensatz zu meinem Wochenende war das sicherlich, wie soll ich sagen, actiongeladen. Und wie könnte es anders sein? Natürlich ist auch diese Folge Athletic Greens der Partner, der euch das Ganze hier ermöglicht und präsentiert. Und weil ihr alle ja schon Bescheid wisst, dass Athletic Greens aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen besteht, wechseln wir doch heute mal ein bisschen ab und bringen mal noch andere Facts mit rein, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Nämlich für die Leute, die eben auch auf eine entsprechende Qualitätskontrolle Wert legen, können wir heute mal mit einfließen lassen, dass AG1 NSF zertifiziert ist. Und das bedeutet, diese NSF-Zertifizierung ist für Profisportler ursprünglich mal entwickelt worden und ist der Standard für Lebensmittelsicherheit und saubere Inhaltsstoffe in den USA. Und das bedeutet auch, dass in dem Zertifizierungsprozess jeder Inhaltsstoff und jede Charge AG1 gründlichst geprüft und verifiziert wird. Und außerdem ist es so, dass Athletic Greens eigentlich zu Recht darauf stolz sein kann, umweltfreundlich und nachhaltig in einer von der TGA registrierten Good Manufacturing Practice hergestellt zu werden. Und das bedeutet auch, dass vollständige Chargenprotokolle bedeuten, dass jede einzelne Packung zu 100% rückverfolgbar ist. Jetzt kannst du noch sagen, Ralf, was kriegen die Leute bei uns, wenn sie über den Link www.athleticgreens.com/bestzeit das Ganze bestellen?
Ja, so praktisch so die kleinen Versorgungslebensversicherungen, ja, die Travel Packs, die uns ja auch permanent begleiten. Ja, ich habe zum Beispiel an diesem Wochenende ja das Grundcredo der vernünftigen und guten Ernährung mal komplett ad absurdum geführt. Dann ist man froh, wenn man die Travel Packs dabei hat. Ja, dazu dann eine Jahresration Vitamin D, ein Shaker dazu und so weiter, dass man wirklich gewappnet ist für harte Zeiten. Ja, sowas hatte ich an dem Wochenende. Ich sag's euch, dann da geht es so dahin mit der Ernährung. Ja, deshalb achtet auf eure Ernährung. Das ist Basis Nummer eins. Ja, dass ihr eine vernünftige, gesunde Ernährung habt und dann können wir weiter uns unterhalten. Ich habe mich im Prinzip am Wochenende komplett mit Wettkampfernährung und Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja, aber ich kenne das. Also wenn man halt viel unterwegs ist, es ist halt nicht wie zu Hause. Es ist oftmals
und irgendwelche trockenen Brötchen, die es dann halt.
Man muss gucken, dass man irgendwas zu essen bekommt, wenn man einen stressigen Tag hat und wenn man unterwegs ist, meistens ja dann beruflich, das ist bei mir auch was anderes, wenn ich in einem Trainingslager bin, dann habe ich das trotzdem dabei, weil Trainingslager für mich bedeutet, dass ich einfach auch einen erhöhten Bedarf habe natürlich, aber wenn ich jetzt so wie Mittwoch oder so letzte Woche halt auch mal unterwegs bin, dann weiß ich, ich bin halt dann für den Tag irgendwo eingeladen, gebucht, wie auch immer und dann ist halt ein Tag lang auch Action und da bist du auch froh, wenn man zumindest mit AG1 in den Tag starten kann, um sich selber schon mal was Gutes zu tun, weil man oftmals auch nicht weiß, wie der restliche Tag so laufen wird und was man überhaupt wann, wie, wo zu essen bekommen kann sozusagen und deswegen feiere ich die Travel Packs auch nach wie vor, sind eigentlich bei mir immer irgendwo in einem Rucksack mit drin und ist praktisch und easy going, einfach in 250 Milliliter Wasser auflösen, kurz shaken oder wenn man keinen Shaker zur Hand hat, einfach verrühren und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Das Einzige, was ich gehabt habe, ich habe alle Tage gefrühstückt. Ja, also das ist ja auch
schon mal eine Basis, Nummer, ja. Auf jeden Fall.
Ja, also habe ich übrigens jetzt nochmal, da haben wir doch letzte Woche mit Philipp Zeit noch drüber gesprochen.
Auf jeden Fall.
Ja, unterschätzt das nicht, ja, nehmt das Frühstück ernst, weil das, was er ja da nochmal eindringlich geschildert hat, ihr kommt sonst sofort in Stresshormonausschüttung, sobald ihr euch bewegt. Es geht gar nicht darum, dass ihr sofort anfangt, intensiv Sport zu treiben, sondern es geht sofort in Stress. Ja, und das gilt natürlich für den Arbeitstag auch. Und je länger der ist und man schiebt es dann vor sich her und sagt, ja, ich esse gleich was. Und gleich ist dann schon 3 oder 4 Stunden später, weil es ganz schön geht. Ja. Dann hat man gar nichts gegessen. Ja, und dann geht's halt dahin. Ja.
So schaut's aus.
Ja, die Ergebnisse waren natürlich leider auch davon geprägt, dass es eine Menge Absagen gab durch unterschiedlichste Geschichten. Aber da spielte Corona auch überall eine Rolle. Ja, wir haben ja letzte Woche schon von den prominenten Ausfällen berichtet. Aber ich habe eben auch bei relativ vielen Athleten, ja, wir versuchen ja dann auch mit sehr vielen Leuten zu sprechen im Vorfeld der Meisterschaften, kurz vorher gerade wieder genesen und so weiter und so weiter. Ja, ich nenne mal einen als Beispiel. Ja, 5000 Meter war ja die Situation, sehr viele Normerfüller bei den Männern. Und zwei, nämlich die beiden ersten aus dem Finale, haben ihren Start für die Europameisterschaften sicher gehabt. Ja, das war natürlich ein entsprechend umkämpftes Finale. Ja, einer ist extra aus den USA eingeflogen, Aaron Bienenfeld. Ja, also
zwei. Sam Parsons eigentlich ja auch.
Ja, Sam sowieso, aber klar, dass er kommen würde. Der hatte eine etwas längere Vorbereitung, das war total klar. Aber Aaron war nicht klar. Der hat eine ganz kurze Entscheidung getroffen, ist ganz kurz hingeflogen, weil er gesagt hat, okay, die Chance kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Ja. Und vor 4 Wochen hätte ich gesagt, okay, Max Torwart, kommt keiner dran vorbei. Ja, aber der war zum Beispiel ein Beispiel für diese Infektionsgeschichte im Vorfeld der deutschen Meisterschaften. Und ich sah ihn an der Startlinie stehen und er war total blass. Und ich habe schon gedacht, oh shit, ja, so siehst du nicht aus, wenn du, das ist jetzt nicht so ein Typ, der so hypernervös ist vor irgendwas, ja. Das ist eigentlich eher einer, der auch so ein Selbstverständnis hat. Ja, und da habe ich schon gedacht, oh, das wird jetzt schwer für ihn. Ja. Und er hat es dann leider auch sehr schwer gehabt, hat sich total gewehrt. Aber auch wie der dann nachher da lag und so weiter, da merkst du, okay, das hat ihn schon leider umgehauen. Ja. Und dann sind es halt Sam Parsons und Mohamed geworden, die beide toll gelaufen sind. Und die haben es halt dann einfach auch sehr, sehr, sehr schnell gemacht. Der letzte Kilometer war brutal schnell. Davor war es eher ein Pille-Palle-Bummel-Rennen. Ja, das lief am Anfang auf 14:20, 14:25.
Genau, ich habe hier gerade die Zwischenzeiten vor mir. Also es ist der Klassiker, das ist wie zu meinen Zeiten damals, da hat sich scheinbar nicht viel geändert.
Da sagt ihr vorher, so heute wollen wir jetzt die Hochspringerinnen und die Speerwerfer mal richtig
nerven. Ja. Es ist echt üblich, dass man irgendwie bei so einem taktischen Rennen, wo natürlich auch viele Athleten dabei sind, die halbwegs auf Augenhöhe sind. Ich würde jetzt mal Mohamed ein bisschen außen vor nehmen, sage ich jetzt mal, mit seiner krassen Zeit, die er in den USA ja schon gelaufen ist, mit 13:02. Ist der sicherlich noch mal ein bisschen auf einem anderen Level, aber wir haben ja doch einige Leute, die sich im 13:20er-Bereich inzwischen bewegen, was sehr erfreulich ist. Aber nichtsdestotrotz, die 3000 Meter werden halt bei den Männern über 5000 oft so in dem Bereich 8:30 mal angebummelt, wo jeder einfach nur so ein bisschen die anderen beobachtet und natürlich auch irgendwie ein bisschen überlegt, wann man dann mal einen krassen Move macht. Und hier sehe ich ja gerade 8:27:80 ist natürlich für die meisten Jungs, die zumindest dann vorne auch die vorderen Platzierungen oder sich ausmachen, natürlich besseres Jogging in Anführungszeichen.
Ja,
so sieht's und aus, der letzte Kilometer, hast du vollkommen recht, wenn ich hier die richtige Zwischenzeit sehe, 4000 Meter 11:12, bedeutet das im Umkehrschluss bei der Siegzeit von Mohamed mit 13:43, dass die halt die letzten Kilometer noch mal kurz eine 2:31 rausgeschüttelt haben. Wahrscheinlich sogar progressiv gelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass die letzte Runde deutlich schneller gewesen sein dürfte als 60 Sekunden. Und da wird dann natürlich einfach mal ein kleines Ausscheidungsrennen gestaltet. Ja,
also es war so, dass der Mohamed das Messer halt aufgemacht hat, weil der wollte sich natürlich auch gegen zum Beispiel Sam oder auch gegen Max nicht auf einen kurzen, harten letzten Sport
einlassen. War ja auch vorbelastet, oder? Also, weil er ist die 1500 auch Vorlauf an dem Tag gerannt, richtig?
Ja, das war sehr langsam. Okay. Ne? Das war vormittags, das war sehr langsam. Aber nichtsdestotrotz lässt er sich dann natürlich nicht drauf ein. Das heißt, er ist halt 1200 vor Ende, hat er halt dann beschleunigt und dann beschleunigt er durch. Ja, also es wird dann halt progressiv immer schneller. Und dann so lange, bis keiner mehr folgen kann. Ja? Und Sam war relativ nah dran. Ja? Also weil der kann das eben auch. Und dann sind die anderen beiden Jungs dann da abgefallen. Aber es war insgesamt trotzdem ein cooler Lauf, weil der zeigt halt auch ein Niveau.
Auf jeden Fall. Ja.
Max Torwart übrigens noch, wird jetzt Rennveranstalter.
Ne? Ja, in Düsseldorf.
Ja. Ja, und zwar schon im September. Der macht halt das, was Athleten dann machen. Der nimmt dann das Ding mal selber in die Hand. Gab ja keinen Marathon in diesem Jahr in Düsseldorf und da hängt immer der Kühllauf mit dran. Und jetzt revitalisiert er den Kühllauf Anfang September. Wird halt eine Meile gelaufen. Ja, das ist eben so ein Ding. Ja, das gibt's ja in verschiedenen Städten auf der Welt. Und ein 5-Kilometer-Lauf. Ne? Und alles halt von Kinder, Jugendlichen bis Freizeitläufer. Also das wird bestimmt eine coole Nummer, weil einfach nur Kühe rauf und runter.
Genau, ich bin mal vor...
Also wenn ihr mal richtig die Snobby-Ebene-Edelshopper wollt, ja, und die Porsche-Fahrer, die nämlich dann nicht auf der Kühe rumkurven können, ja, dann meldet euch da einfach an und geht dahin ein bisschen laufen.
Genau, Kühllauf bin ich sogar schon mal gelaufen. Da waren auch mal deutsche Meisterschaften, aber das ist auch schon jetzt einige Jahre her. Ich müsste jetzt lügen, vielleicht 2013, 14 um den Dreh rum. Und hat Bock gemacht. Ist eine schnelle Strecke. Und wer mal sagt, er möchte mal eine ungewöhnliche Strecke laufen, also auch mal eine Meile, auf jeden Fall machen, ist sicherlich ein Erlebnis. Was waren sonst noch herausragende Ergebnisse aus den kürzeren Strecken? 800 Meter bin ich ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich habe es mir natürlich nachträglich angeguckt. Ich bin das Einzige, was mich ein bisschen verwundert hatte, klar, man kennt natürlich gewisse Namen, Marc Reuter, ne, der ist Dritter geworden, war in der Vergangenheit natürlich auch schon mal ein 1,45-Läufer, wo man jetzt wahrscheinlich von dem Stand, den
Ist ja schon gelaufen.
Ah, die ist ja schon gelaufen. Von dem Stand, den er da hatte, jetzt vielleicht ein bisschen verwundert, dass er dann nochmal zwei Athleten mit Tim Holzapfel und Rocco Martin ziehen lassen musste. Wobei das bei 800 ja auch oft so ist, wenn ich mir hier die Einlaufzeiten anschaue, also zwischen 1:49:25 Siegzeit und 1:50:72, da reden wir von 1,5 Sekunden, war halt Platz 1 bis 7, also wird halt wahrscheinlich relativ langsam angegangen worden sein und relativ schnell hinten raus noch gespurtet worden sein. Da kann dann auch sowas mal passieren, einem Athleten, der wahrscheinlich auf dem Papier deutlich stärker ist als die restlichen Mitstreiter sozusagen. Ansonsten, 15 Meter Männer, da wurden mir auch einige Clips zugesandt. Wahrscheinlich wollten die Leute, dass wir darüber sprechen. Ich will mich da gar nicht so eigentlich, also nicht unbedingt.
Also sagen wir mal so, ne? Da sind jetzt die unterschiedlichen Perspektiven gefragt. Ja. Ne? Der Läufer, Philipp P., ja, möchte nicht gerne seine Kollegen in die Pfanne hauen, weil er hat früher auch schon die Ellenbogen rausgehauen. Ja. Der TV-Kommentator Ralf S., ja, sagt, oh Freunde, das müssen wir uns nochmal genau angucken. Ja, also am Ende würde ich sagen, es ist eine nicht ganz unübliche Situation im Mittelstreckenlauf, ja, wo leider ein Läufer, der eine höhere Geschwindigkeit hatte, außen ansetzt zu überholen, durch einen Move so behindert worden ist, dass seine Geschwindigkeit weg war und er dann keine Chance mehr hatte. Es ist einfach im Mittelstreckenlauf ist eine körperliche Angelegenheit. Ja, das ist letztlich ein Kampfsport. Da geht es nicht nur um
Laufen. Kann durchaus passieren.
Das ist übrigens auch vollkommen egal, ob ihr in die Jugend geht oder bei Frauen oder bei Männern. Das ist immer so. Ja, da werden die Ellbogen ausgefahren, da wird nach vorne und hinten gearbeitet. Das ist so. Jeder sucht die ideale Linie. Was ist das jetzt? Ist das Behinderung? Ist das nicht Behinderung? Ist das Kreuzen? Ist das nicht Kreuzen? Es gab erst eine Disqualifikation, dann wieder zurückgenommen die Disqualifikation. Das ist, meine ich, dann immer auch eine Betrachtung, die Kampfrichter schnell fällen sollten. Und ich bin kein Freund von Disqualifikation und dann wieder zurücknehmen, weil die Zurücknahme der Disqualifikation erfolgte dann natürlich außerhalb der Fernsehzeit. Ja, das heißt, das ist für uns immer eine ganz doofe Situation, weil du gehst raus und sagst, boah, der ist disqualifiziert worden. Ja, dadurch jetzt, in dem Fall war dann Marius Probst deutscher Meister. Ja, und Mohamed Mowit war Zweiter und dann eine halbe Stunde später liest du dann, ist wieder zurückgenommen.
Genau.
Das ist ganz unbefriedigend. Ne? Also deshalb drauf gucken, ja, wir haben schon gesagt, wir brauchen jetzt auch einen Brandenburger Keller oder einen Berliner Keller, keine Ahnung, ja, drauf gucken und sich alle Quellen besorgen, die gibt es bei uns im Ü-Wagen, ja, aber oft ist es dann so, dass erst im Nachhinein die Rennen bei uns angeschaut werden. Ja, das wird oft gemacht, das wird auch bei internationalen Meisterschaften gemacht. Aber das ist unschön, weil du nimmst sowohl demjenigen, der dann disqualifiziert ist, den Moment. Ja, das war ja über 200 Meter bei Joshua Hartmann auch so. Der ist auch disqualifiziert worden. Da war es ja wohl relativ klar, dass er halt auf die Linie getreten ist beim 200 Meter Lauf. Aber es bleibt ja so, es muss nachvollziehbar sein für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowohl im Stadion als auch am Fernsehschirm.
Genau, so ist es jetzt beim ursprünglichen Einlauf dann geblieben. Christoph Kessler vor Marius Probst, Platz 3 an den Doppelstarter dann sozusagen, Mohamed Mohamed und Platz 4 Marc Dortel. Das ist eben der Athlet, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der, sagen wir mal, in der Kurve doch mit relativ viel Speed von außen an den Mitstreitern vorbeigezogen ist und dann durch den Rempler ganz offensichtlich zumindest mal außer Tritt gekommen ist. Es ist jetzt schwer zu spekulieren, wie das dann am Ende ausgesehen hätte, aber der Eindruck drängt sich natürlich schon auf, dass er mit dem Speed, mit dem er kam, an den Leuten vorbeigezogen wäre. Ob er das dann hinten raus bis ins Ziel hätte halten können, das kann man jetzt natürlich nachträglich nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall sicherlich durch diesen Rempler beeinträchtigt worden. Hindernisse fand ich ein spannendes Rennen bei den Männern noch, Ralf, weil da ja jemand sozusagen mit doch krassen Meriten angereist ist, nämlich der Frederik Rupert. Der ist doch in, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube in Skandinavien, war es Göteborg? Also er ist auf jeden Fall eine krasse Zeit gelaufen, die so auch seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren kein deutscher Hindernisläufer mehr auf die Bahn gezaubert hat. Und ich glaube, da haben nicht wenige diesem Zweikampf vermutlich mit Karl Bebendorf entgegengefiebert. Aber das war auch schon am Das war Sonntag, Sonntag, wo du da, natürlich dann nicht mehr im Einsatz warst quasi.
Da hatte ich, ich hatte eine Menge Informationen auf meinem Ohr und habe auch eine Menge parallel geschaut. Aber ich habe erst 180 Kilometer auf dem Motorrad gesessen und bin dann den Marathon Fahrrad gefahren. Ja, also bei Strava findet ihr das unter mein erster Marathon. Der war aber gar nicht 42 Kilometer, weil ich ein bisschen abgekürzt bin, ja, um zu unterschiedlichen Positionen im Feld zu gelangen. Nee, das habe ich nicht gesehen, das Rennen. Ich weiß nur, dass der, wie heißt
Karl er? Karl Bebendorf, also der amtierende Meister?
Nee, Karl Bebendorf war klar.
Friedrich Ruppert?
Der andere, Friedrich Ruppert, genau. Ja, der kommt aus Kerpen tatsächlich. Also das ist die Heimat von Michael Schumacher und ganz in der Nähe von Köln. Und das ist auf jeden Fall ein ganz spannender junger Läufer, der sich jetzt nach vorne gearbeitet hat und bin auf beide gespannt, weil auch Karl Bebendorf sich ja deutlich verbessert hat in dieser Saison nochmal. Sehr gespannt bei den Europameisterschaften. Der Friedrich wird auch zu den Weltmeisterschaften nominiert werden, da bin ich relativ sicher. Weil die Zeit
ja genau noch auf jeden Fall ein Brett war.
Ja, ja.
Mit einem kleinen Sprung zu den Damenrennen. Erstmal vielleicht, was wir gerade off-Record besprochen haben, aber das kannst du ja dann sozusagen noch gleich aufdröseln, weil da war ich natürlich als jemand, der versucht hat, das ganze Leichtathletik-Wochenende nachträglich anhand von Ergebnislisten zu vollziehen. Es ist natürlich so, dass Hannah Klein jetzt nicht komplett unerwartet sich über 15 Meter bei den Damen durchsetzen konnte. Nichtsdestotrotz ist sie ja dann, wie ich der Ergebnisliste über 5000 Meter entnommen habe, offensichtlich auch bei 5000 angetreten, was nicht viel Zeit war, wie du gesagt hast. Also zwischen 15 Meter Finale Sonntag und 5000 Meter Finale der Damen auch Sonntag. Und da habe ich nur gelesen, aufgegeben. Also so steht es halt jetzt ganz schwarz auf weiß in der Ergebnisse, so hart wie es ist. Man muss natürlich sagen, sie hat sich eine Doppelbelastung dann damit ja auch zugemutet, die bei den Männern ja ein bisschen anders gelagert ist. Da war die Doppelbelastung, wenn wir jetzt bei Mohammed bleiben, Samstag, wo du ja schon sagtest, 15 Meter Vorlauf jetzt eher nicht komplett gefordert worden und am Nachmittag sein Finale. Sprich, er hat dann ja roundabout 24 Stunden Erholung gehabt für die 15 Meter Finale, während bei den Damen das Ganze ein bisschen anders gelagert war. 15 Meter Vorlauf am Samstag und Finale, beziehungsweise auch 5000 Meter Finale, beide Sonntag.
Ja, jetzt sagst du mir erstmal, weil du ja dich auskennst in deinem Sport, ne? Wem ist denn bei den Männern zum letzten Mal das Doppel 5000 und 1500 Meter bei deutschen Meisterschaften gelungen?
Boah.
Du hast wieder nicht.
Ich wollte jetzt sagen, ich war jetzt kurz bei Dieter Baumann, aber ich weiß nicht, ob er das jemals gemacht hat. Oder Wessinghage hätte ich, so wäre so ein Kandidat, wo ich das noch sagen würde. Ich sag mal Dieter Baumann einfach. Ja. Ich gehe mal mit Dieter Baumann. Das wäre dann sicherlich ein bisschen später.
Ja, also es ist natürlich jetzt freies Raten gewesen, ja, aber du hast recht. Ja, Dieter Baumann in Berlin tatsächlich, ja, als da noch eine Aschenbach war. In Berlin 1998. Ah, krass.
Okay, das ist auch schon ganz schön lange her.
Ja, ne, und das ist nicht so easy, wie man meint. Also Mohammed hat es versucht, aber am Sonntag hat dann eben auch gegen die Spezialisten das nicht mehr ganz gelangt. Ja, ich glaube, wenn der jetzt nur 15 Meter gelaufen wäre, hätte er das gewonnen, weil das eben dann doch eine harte Belastung am Samstag war. Und Hannah hat dann halt zwei Finals am selben Nachmittag. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und man muss halt sehen, ja, überlegt mal selber, was passiert, wenn ihr selber über 4 Minuten lang richtig in Laktat geht. Ja, also wenn ihr mal eine ganz harte 4 Minuten Intervalleinheit macht. Und dann habt ihr 2 Stunden und dann lauft ihr 5000 max. Ja, das wird schwer. Ja, und die Konkurrentin haben es ihr nicht leicht gemacht. Ne? Also Alina Reh war ja mit im Rennen auch noch nicht wieder hundertprozentig auf dem allerbesten Leistungsvermögen, ja, aber hat sich teuer verkauft. Die liebt es, schnell zu laufen. Also die wollte das auf gar keinen Fall so super langsam machen. Und dann ist da noch eine jüngere Athletin dabei gewesen, Sarah Benfares. Vielleicht habt ihr den Namen noch nie gehört, sind gleich 3 Schwestern, die laufen. Papa Franzose, Mama Deutsche und der Vater war ein sehr guter Mittelstreckler in Frankreich. Und die hat mitgemacht beim Schwermachen. Ja, und die wollte es auch schwer machen. Ja, und die hat es dann nicht nur der Hanna sehr schwer gemacht, sondern die hat es dann nachher auch noch der Alina schwer gemacht. Und sah dann, da war dann Hannah schon ausgeschieden, weil sie gesehen hatte, okay, das ist dann jetzt einfach zu schnell. Ja, ist sie rausgegangen. Und dann sah es kurz für mich sogar aus, als würde sie auch Alina mit dieser Tempoverschärfung niederringen können. Die hatte dann schon abreißen lassen müssen, so 15 Meter vielleicht. Und kam nochmal zurück. Aber Alina hat sich, glaube ich, auch richtig wehtun müssen.
Also ganz genau wie du sagst, ist es in der Ergebnisliste auffallend, dass Alina Reh offensichtlich das Zepter erstmal in die Hand genommen hat. Nämlich die ersten 3 Kilometer Durchgangszeiten steht jeweils Alina Reh vorne dran. Während
da ist aber ja ihr genau, Art zu laufen. Ne? Sie läuft gerne vorne.
Diktiert das Rennen ist, und versucht natürlich auch den anderen ihr Rennen aufzuzwingen. Während natürlich Kilometer 4, die Durchgangszeit 12:17, Sarah Benfares offensichtlich vorne war und wahrscheinlich auch ein bisschen zur Überraschung vielleicht von Alina und Hanna womöglich.
Nee, ich glaube, die waren sogar in Teilen gemeinsam im Trainingslager, wenn mich nicht alles täuscht. In Flex, Ja, also dass sie laufen kann, wussten sie schon.
Ja.
Ne? Also die hatte auch ein paar gute Ergebnisse schon. Ja, aber dass sie so mutig dann da mitgeht, ja, weil ich glaube, sie hatten damit geliebäugelt, dass sie vielleicht mitläuft, aber nicht aktiv wird.
Ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall ihre 2 Jahre ältere Schwester Selma Benfares, die ist übrigens noch Vierte geworden. Das muss man der Vollständigkeit halber natürlich auch sagen. Die war auch in diesem Rennen drin. Und darf man, glaube ich, gespannt.
Die kleinere Schwester hat die Betreuung gemacht.
Ja, wirklich? Also war auf jeden Fall ein Familienunternehmen. Das ist schon auf jeden Fall auch cool. Ja, und genau, starten natürlich hier für den LC Rehling. Das hatten wir, glaube ich, off-record vorher auch schon mal ein bisschen besprochen. Ansonsten natürlich neue deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, in Abwesenheit von Gesa Krause. Natürlich war Gesa nicht da. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Die hatte ja sich einen kleinen Infekt eingefangen und konnte deshalb nicht wie gewohnt bei den deutschen Meisterschaften am Start sein, beziehungsweise auch überhaupt erstmal in der Saison ihren Saison-Einstand geben. Dementsprechend hat Lea Meyer sich gegen Elena Burkhardt durchgesetzt. Und zwar auch jetzt nicht knapp, muss man sagen. Ich finde, eine 9:32 im Alleingang ist auch ehrlich gesagt ein Wort erstmal.
Ja, die wollte auch gar nicht rumhampeln, sondern die ist gleich losgelaufen, so wie Gesa das ja auch oft gemacht hat. Ich fand das eine ganz starke Visitenkarte, weil die war ja die klare Favoritin in dem Ding. Und da hat sie gesagt, so jetzt geht's los und dann war das halt auch einfach toll.
Absolut. Und ich glaube, Elena Burkhardt, also, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, hatte, glaube ich, diese Saison, zumindest zu Beginn der Saison, auch ein paar Verletzungsprobleme, mit denen sie noch beschäftigt war, die sie sicherlich auch in der Vorbereitung ein bisschen mit Sicherheit eingeschränkt haben. Und ich glaube aber, dass alle drei diesen Donnerstag beim Diamond League Meeting in Stockholm am Start sein werden. Also Lea Meyer, Elena Burkhardt und dann auch Gesa Krause, wo man jetzt wahrscheinlich auch erstmal mit ein bisschen gedämpfteren Erwartungen nach dem Infekt vielleicht mal ihren Einstieg bewerten muss. Aber nichtsdestotrotz wird es für sie natürlich auch darum gehen, erstmal zu zeigen, glaube ich, dass sie jetzt so in der Wettkampfwelt wieder da ist. Es wird wahrscheinlich sogar nötig sein. Ich bin gar nicht sicher, wie da der Qualifikationsprozess für Eugene abläuft, ob da auch Zeiten von letztem Jahr zählen oder wie auch immer. Aber nicht.
Ja, die Qualifikationszeiträume sind ja relativ lang. Die sind sogar länger bei den Weltmeisterschaften. Das ist schon so, aber du musst natürlich dann schon auch eine
Fitness nachweisen
und es geht ja schon in 2 Wochen
genau,
los.
Genau. Ne? Also so, da wird es jetzt, denke ich mal, bei Gesa erstmal vermutlich darum gehen. 800 Meter hat wie gewohnt, möchte man fast sagen, Christina Hering gewonnen vor Maitje Kohlberg. Ich finde, so eine 2:0 ist für ein Meisterschaftsrennen auf jeden Fall auch ordentlich. Ich meine, Bestzeit bei Christina ist, glaube ich, 1:58, wenn ich nicht ganz komplett verkehrt bin. Die ist, glaube ich, auf jeden Fall auch für das, was jetzt ansteht, soweit in Shape. Ich weiß gar nicht genau, hat die Quali für die WM schon?
Ich glaube nicht.
Genau, da bin ich nämlich auch ein bisschen unsicher.
Nee, da sind die Normen tatsächlich auch ein bisschen heftiger. Höher. Und die hat sie, meine ich, nicht. Ja, da waren natürlich auch einige jetzt in Ermangelung von Optionen. Du hast ja jetzt gar nicht so viel schon gehabt. Was machst du auch, wenn du jetzt einen klaren Fokus halt auf die Qualifikationsrennen am Anfang setzt? Ja, dann wird die Saison
ganz schwer dann noch einen Höhepunkt tatsächlich erstmal Ende im Juli und dann im August noch zu haben. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung jetzt mit den 2 Höhepunkten. Und über 15 Meter, hatten wir schon gesagt, Hanna Klein natürlich deutsche Meisterin geworden, aber auch durchaus mit Katharina Trost gefordert worden. Also es war jetzt 7/10, wenn ich das hier richtig auf der Liste hier sehe. Katharina Kranz, auch jemand, der in der Vergangenheit über 1500 jetzt ja durchaus international dabei war, hat, glaube ich, auch eine extrem schwere Saison bisher gehabt, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt.
Was? Erste
genau. Rennen. Und dann ist natürlich, das wissen wir auch, zumindest kenne ich das noch von meiner Zeit früher, so die ersten 1, 2, 1500 im Jahr Jahr fühlen sich meistens unter Wettkampfbedingungen auch nicht ganz so geil an, wenn man davor noch keine Rustbuster-Rennen mal hatte. Ja, aber alles in allem, natürlich mit einigen Ausfällen, glaube ich, trotz alledem auch ein paar durchaus spannende Athleten und Athletinnen, die wir sicherlich in Eugene jetzt bewundern dürfen, hoffentlich bewundern dürfen. Aber, und das möchte ich auch noch kurz sagen, wir haben natürlich den Fokus hier aufs Laufen gelegt. Nichtsdestotrotz, für eine Athletin, die gar nichts mit Laufen zu tun hat, hat es mich trotzdem sehr gefreut, weil ich sie auch erst letzte Woche in Berlin getroffen habe und wir beim Midsommersportfest vom SCC uns länger unterhalten haben. Und zwar Gina Lückenkämper, deutsche Meisterin geworden in 10:99, schnellste Zeit seit 2017, glaube ich, für sie. Und wirklich eine lange...
Ich würde jetzt sagen 18.
Ist sie
im Finale ist sie, glaube ich, bei den Europameisterschaften im Halbfinale ist sie, glaube ich, 98.
Ah, okay, genau. Okay, dann ja.
Da möchte ich jetzt ein bisschen genauer.
Nee, das ist natürlich auch vollkommen vollkommen gerecht. Ich hatte nur die 10:95 im Kopf von 2017. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob sie unter 11 auch geblieben ist bei den Europameisterschaften. Aber so oder so, ja. 4 Jahre, die nicht einfach waren, glaube ich, für sie aus verschiedenen Gründen, Verletzungsgründen, sicherlich irgendwann auch mental alles schwierig gewesen, mit so einer gewissen Erwartungshaltung umzugehen. Und umso mehr freut es mich, dass sie sich jetzt diese Saison wirklich wieder so ein bisschen freikämpfen konnte, an alte Leistungen anknüpfen konnte, und bin sehr gespannt, wie da der weitere Sommer bei ihr noch aussehen wird. Ist ja dann auch oft so, je prominenter ein Athlet ist und eine Athletin, vor allem wenn man in jungen Jahren schon erfolgreich ist, dann gibt es auch ganz viele Leute, die immer alles besser wissen, wenn es nicht läuft und von außen gerne da wichtige Ratschläge reingeben, ungefragter Natur. Und deshalb ja, freut es mich für sie sehr, dass sie da offensichtlich jetzt gerade wieder auf einem richtig guten Weg ist und werde das natürlich sehr gespannt weiter verfolgen.
Also bei Gina war es halt so, dass sie in einem längeren Interview bei sportschau.de, das steht auch noch drauf, könnt ihr euch gerne anschauen, anhören, das mal erläutert hat, wie das war. Weil du sagst, einen guten Ratschlag geben. Ganz so war es nicht. Es war halt so, dass es mehrheitlich in Richtung Hasskommentare halt schon ging. Ja, abfällige Kommentare auf Social Media ohne Ende. Warum bitte? Ja, also das ist halt alles unglaublich. Und für sie freut es mich wirklich auch sehr, dass sie das alles nochmal zusammenbauen konnte, weil das sind alles ja schon komplexe Geschichten. Du musst halt gesund bleiben, du musst halt kontinuierlich trainieren können und. 100 Meter sind sehr schnell vorbei. Ja, das war ja immer so eine Geschichte, Startbeschleunigung, da ist sie halt nicht weitergekommen in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass sie das, also das Erlebnis für sie war jetzt wirklich schon emotional ziemlich weit oben. Ja, sie hat auch die ganze Zeit mit Freudentränen gekämpft nach dem 100er da, was ja, glaube ich, auch völlig in Ordnung ist. Aber da hast du gemerkt, was da auch für eine lange Zeit der Bedrücktheit des Zweifelns, auch des Selbstzweifelns und des von außen runtergesprochen werdens da zu Ende ging. Und das ist eigentlich ja jetzt für den Menschen und für die Frau, Gina Lückenkämper, noch wertvoller als für die Athletin. Aber sie wird, glaube ich, mit einem guten Gefühl nach Eugene gehen und dann sicher auch bei den Europameisterschaften in München antreten. Ja.
Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Aber das war natürlich jetzt nur in Anführungszeichen das deutsche Meisterschaftswochenende der Leichtathletik, auf das wir jetzt eingegangen sind. Für Ralf war das ja gerade mal Halbzeit sozusagen, denn nach Samstag, Nachmittagabend ging es für dich ja direkt weiter nach Frankfurt und da dann wieder relativ früh weiter bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt.
Ja, ich bin dann mit dem Auto abgeholt worden, freundlicherweise, und bin so um 7:45 losgefahren und war um 1 in Frankfurt. Freundlicherweise war da Fashion Week in Frankfurt und vor meinem Hotel war eine Pop-Up-Party-Location.
Super, da freut man sich doch drauf nach einem anstrengenden Tag.
Ich habe auch gleich gesagt, Juhu, ja, die auch noch sehr gut besucht war, ja, mit schönen Humbert Teteré, Bum 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 Musik, und in meinem Hotel war praktisch die Toilettenanlage für diese Veranstaltung. Es war sehr, sehr, sehr schön, ja, weil ich ja dann auch um 4 bereits wieder aufgestanden bin, ja, kurz gefrühstückt, und um 3:30 sind wir dann zum See rausgefahren. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber das habe ich dann auch gemerkt, ne? Also, weil danach folgte ja eine 10-stündige Live-Übertragung. Von den 10 Stunden habe ich halt so gut 4:20 auf dem Motorrad verbracht und bin dann halt mit dem Fahrrad die Marathonstrecke mitgefahren. Und dann haben wir abends noch eine Sendung. Ja, also die fängt dann erst um 21:45 an. Das ist dann 15 Stunden nach dem Beginn der Sendung. Nicht nach dem Aufstehen, sondern nach dem Beginn der Sendung. Ja. Und dazwischen passieren ja sehr viele Dinge. Wir hatten eine tolle Übertragung, die super angenommen worden ist. Wir hatten aus meiner Sicht ein total spannendes Rennen mit zwei deutschen Protagonisten. Daniela Bleimehl bei den Frauen, die auch gewonnen hat, aber große Probleme hatte, weil ihr schlecht war während großen Teilen des Radfahrens, aber auch des Laufens. Und Paul Schuster, ein junger Triathlet, den viele vielleicht noch nicht so kennen. Ja, ich habe halt vorher lange mit ihm telefoniert und habe gehofft, dass er was zeigen kann. Hat er auch. Ist am Ende Vierter geworden, aber mit Kampf hat gegen drei schneller laufende Kollegen verloren. Und das war schon auch eine sehr coole Veranstaltung, muss man sagen. Ja, aber es war natürlich auch das erste Mal wieder in dem Rahmen, in der Größe, mit den vielen Menschen und so weiter. Es ist immer noch so ein bisschen, um nochmal aufs Thema von Anfang zurückzukommen, seltsam. Ja, aber dann war es halt schon auch sehr cool und es wurde ausgelaufen. Es war halt Ausscheidungslaufen am Ende. Ja, es war in Teilen eine 20-köpfige Gruppe auf dem Rad, die mehr oder weniger gemeinsam Rad gefahren sind. Da ist nur einer rausgefahren, Boris Stein. Und dann wurde das Ding auf der Marathonstrecke ausgebettelt. Ja, vier Runden am Main mit jeweils zweimal über die Brücke drüber. Also achtmal über die Brücke. Das ist dann auch fies. Ja, das muss ich euch allen nicht sagen. Ja. Und es ging relativ vielen Menschen vom Magen her nicht gut.
Wegen der Hitze, also, meinst du?
Ich weiß nicht, was da... Ich weiß es nicht so ganz genau, weil es waren mehr als sonst. Ja, und ich habe heute noch mal etliche Leute auf Facebook gesehen, die das berichtet haben, die ich halt auch so entfernt kenne. Und da habe ich jetzt noch mal überall nachgefragt, weil es kommt mir schon ein bisschen seltsam vor. Es sind eigentlich zu viel. Ja. Der Max Levy war da, der Bahnradfahrer, hat seinen zweiten Ironman gemacht und wahrscheinlich auch seinen letzten. Der hatte auch große Probleme damit. Und der hat das auf Dehydrierung zurückgeführt, weil die Age-Grouper, also die Altersklassenathletinnen und Athleten, durften mit Neo schwimmen. Und es war aber an der Grenze. Ja, es war so 23 irgendwas Grad und ab 24 Grad darfst du den nicht mehr anziehen. Du wirst dann halt sehr warm drin, ne? Wenn du eine Stunde schwimmst oder eine Stunde 20 schwimmst. Da verlierst du natürlich sehr viel, ohne dass du das recht merkst. Ja. Und das dann wieder aufzuholen, das würde so viel mehr Trinken benötigen, was du aber eigentlich auch wieder nicht schaffst, weil du ja dann weiter Rad fährst und wieder natürlich weiter schwitzt und so weiter und so weiter. Ja, also er hat das für sich mal hochgerechnet, der wiegt 86 Kilo und der hatte einen Flüssigkeitsverlust von 12 Litern. Ja, und er hat mal gegengerechnet, dass er ungefähr 8 Liter getrunken hat. Da fehlen aber 4. Und 4 Liter, das ist eine
Dehydrierung. Das ist eine Menge, ja, auf jeden Fall.
Und da bist du natürlich dann halt in Bereichen, wo du sagst, okay, was ist jetzt da Tango gewesen? Aber es kann natürlich auch irgendwas im See schlecht gewesen sein oder an irgendeiner Verpflegungsstelle, dass da irgendwie Wasser kontaminiert war. Oder es sind schon ein paar Optionen, aber es ist für mich halt relativ auffällig gewesen, dass sehr viele Leute darüber geklagt haben, dass sie schon vergleichsweise früh auf dem Rad Probleme mit dem Magen hatten.
Und, was man sonst vielleicht sogar eher dann, vom Laufen natürlich kennt, weil durch die Erschütterung und sowas ja was anderes auf dem Rad sitzt du ja eigentlich.
Ja. Und dass da nicht mehr losgeworden sind. Ja, und wie gesagt, ganz augenfällig war das bei der Daniela Bleimehl, die gewonnen hat nachher. Ja, die hat mehrfach unserem Motorradreporter gesagt, mir ist so schlecht, ich höre jetzt gleich auf.
Wahnsinn.
Ja. Hat sich dann da durchgekämpft und gewonnen, aber die war halt auch fix und alle nachher. Und ich habe halt wirklich von sehr vielen Leuten ähnliche Vorfälle gehört. Und das ist dann halt kein Spaß, wenn du das auf einer Ironman-Distanz hast. Ja, und nur mal so als Orientierung, was laufen die da hinten dann? Ja, also die Männer sind dann gelaufen 2,38, 2,41, 2,44. Und Paul Schuster ist eine 2,45 gelaufen. Das ist hinten raus wirklich noch sehr, sehr, sehr ordentlich. Aber ist halt von den drei anderen beim Laufen überholt worden. Ja. Und die 2,38 von dem Denis Chevreau, der gewonnen hat, der Franzose, die sind nur unwesentlich langsamer als der Streckenrekord von Jan Frodeno. Ja. Also da hat man dann mal eine Idee, wie schnell das da hinten abging und was da Tango war. Klar, als Frodo das gelaufen ist, hat er keine Carbon-Schuhe an. Das ist natürlich gerade für Leute, die jetzt natürlich mehr Gewicht mitbringen jetzt als ihr Profi-Marathonläufer, ist das natürlich ein Benefit, ne? Weil die wiegen halt mehr, die sind halt oft auch ein bisschen größer, ja, und da ist das schon auch ein erheblicher Vorteil. Keine Frage. Aber sehr spannende Geschichte. Und das haben dann die Leute halt auch gutiert, obwohl die Big Names nicht da waren. Ja, Klammer auf, der eine Big Name war schon da. Sebastian Kiene, der war nämlich die ganze Zeit bei uns als Experte, als Reporter, Co-Kommentator dabei. Und das war schon ein ganz großer Sport, ja, weil der weiß halt schon eine Menge über diesen Sport. Das ist schon
ja, cool. Das ist natürlich auf jeden Fall, glaube ich, eine große Bereicherung, ja. So Leute in der TV-Übertragung auch mit einbinden zu können. Was ja für die Fans grundsätzlich schon mal cool ist, weil ich glaube, so dieses Insiderwissen ist eine Sache und das andere ist natürlich auch, dass man, wenn man jetzt Fan von dem Sport ist, wahrscheinlich auch Fan von vielen von diesen Protagonisten ist und klar, oftmals sind die ja selber am Start, dementsprechend können sie während des Rennens sehr wenig da jetzt sonst kommunikativ noch weitergeben und deswegen ist es aber, glaube ich, auch cool, wenn sie halt mal bei so einem Event nicht am Start sind, dann in anderer Funktion da dabei zu sein, das glaube ich, ist für alle Fans auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich weiß nicht genau, wie da jetzt die Einschaltquote war. Für euch gut und zufriedenstellend oder sehr gut sogar? Gut. Okay, ja, das ist ja wunderbar.
Ja, also der durchschnittliche Wert im HR-Fernsehen sind irgendwie 6,5%. Ja. So, und wir haben jetzt über 10 Stunden einen durchschnittlichen Wert von fast 13% gemacht. Wow. Ja, und das ist fürs dritte Programm sehr gut. Und die letzte Stunde bei den Männern, also zwischen 14 und 15 Uhr grob, ja, hatte Ausschläge bis 35%. Ja, und das ist richtig viel. Ja, also das heißt, Leute schalten da rein, kennen da niemanden, ja, weil die Leute, die da rumgelaufen sind, die kannten wir in Teilen nicht, wirklich. Begreifen aber sofort, es ist irgendwas Besonderes, irgendwas passiert da gerade, ja, und bleiben dann dabei, ja, und es kommen immer mehr dazu, und das sind ja nicht alles Leute, die jetzt Triathlon-Fans sind oder was, ja, 35%, das ist weit außerhalb der Sportbubble, ja, sondern die verstehen nur, da passiert irgendwas Außergewöhnliches, ja, und denken, und dann hast du den Eindruck, das muss ich gesehen haben.
Ja, verstehe.
Ja, so funktioniert das in den Bereichen von Quoten, ne? Ja, und das konnte man gesehen haben. Das war auf jeden Fall richtig.
Und am Wochenende geht's gleich weiter mit Triathlon, Ralf.
Ja, aber viele Leute haben natürlich nach dir gefragt.
Nach mir beim Triathlon? Das wage ich doch in Teilen zu bezweifeln.
Nein. Da war natürlich ein Haufen Menschen aus unserer Community. Ja, und schönen Gruß an Philipp, ja, der soll mal herkommen und so weiter. Cool. Ja, du wurdest gefragt, mein Lieber.
Sehr cool. Ja, ich bin also ganz vielleicht, bin ich tatsächlich bei meinem ersten Triathlon-Event in Rot. Und zwar habe ich über die Kontakte, die ich habe, noch so eine Nachmeldung einreichen können. Und deswegen mache ich vielleicht spontan einen Ironman am Wochenende. Nein, Spaß. Okay, das wäre jetzt zu krass. Nein, aber ich bin vielleicht also, tatsächlich...
Deine Unkenntnis zeigt ja schon, dass...
Es ist eine Rot Challenge, natürlich. Selbstverständlich, ich eine Langdistanz.
Du musst übrigens, du sei übrigens sehr vorsichtig.
Ja, da muss ich ganz vorsichtig sein.
Ganz schnell hast du so eine Startnummer zu Hause im Briefkasten liegen.
Nee, aber vielleicht bin ich trotzdem in Rot. Und zwar, wenn, dann läuft es dann über meinen Partner Erdinger. Da hatten wir letzte Woche eigentlich wegen anderer Dinge ein Gespräch und da war aber dann irgendwie doch mal noch kurzfristig die Idee geäußert worden, ob ich da nicht vielleicht vorbeischauen kann.
Du weißt, dass da das in Rot im Gegensatz zu Frankfurt Staffel stattfindet, ne?
Das findet auch statt. Tatsächlich arbeiten wir auch an einem Gedanken, dass wir das vielleicht mal doch noch irgendwie mal so eine Staffel machen, damit man vor Ort auch mal so eine das Feeling so ein bisschen trotzdem aufsaugen kann. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Ich glaube, jetzt am Wochenende wäre das zu spontan. Da denken wir, glaube ich, eher schon an 2023. Aber nichtsdestotrotz hätte ich durchaus Lust, am Wochenende die ganze Atmosphäre mal so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und ich war noch nie, ich muss mir überlegen, war ich schon mal bei einem Langdistanz-Triathlon-Event irgendwo? Nee, war ich, glaube ich, noch nie vor Ort auch. Also das wäre dann auf jeden Fall auch eine Premiere. Für Barbara natürlich nicht. Die ist da quasi rot, wie soll ich sagen, ultra, kann man fast sagen. Nee, die war auch seit Jahren nicht mehr. Aber als Kind war die da sehr oft, denn ihr Onkel war früher ein sehr guter Triathlet. Das habe ich ihr, glaube ich, schon mal erzählt, der Sigi Ferstl. Das waren natürlich noch andere Zeiten, so vor 20, 25 Jahren. Nichtsdestotrotz war der da sehr erfolgreich häufig vor Ort und mit dabei. Und die kennt das alles schon. Aber mal gucken, vielleicht bin ich Sonntag in Rot. und tauch mal ein ins Triathlon-Geschehen sozusagen. Ich weiß gar nicht, du bist nicht da, oder? Weil es wird auch nicht übertragen in irgendeiner Art bei der ARD.
Doch, es wird übertragen, und das macht der BR, aber in der Eigenregie. Und ich bin jetzt nicht da. Ich habe kurz überlegt, ob ich hinfahre, aber es ist einfach ein bisschen zu weit dann für so einen Trip. Ja. Weil danach das Wochenende ist ja wieder Triathlon, und zwar die olympische Distanz in Hamburg, also der Weltcup. Ja. Den übertragen wir dann wieder. Das ist dann auch Weltmeisterschaft in der Mixstaffel. Da übertragen wir beide Rennen am nächsten Wochenende. Und da hattest du nicht auch gesagt, da wärst du eventuell in Hamburg? Ja, weil da gibt's auch Staffeln.
Ja, nee, da, genau, da gibt's auch Staffeln. Ja,
und zwar mit kürzeren Distanzen, da gibt's gar keine Ausreden für dich.
Genau, das Wochenende habe ich tatsächlich jetzt schon was vor wahrscheinlich, aber ja, die Idee gab's schon häufiger. Das stimmt natürlich, dass auch aus meinen alten Hamburg-Marathon-Kreisen, Grüße gehen raus an dich, Reinhard, falls du hier zuhörst, schon der Wunsch mal da war, ob man nicht so eine Staffel macht, vielleicht in etwas kürzere Form. Das wäre natürlich auch noch eine coole Nummer, ja, also ja, so das.
Weil so ein Zehner hinten mal, also ich meine, du musst ja jetzt dann noch nicht mal out laufen, ja, weil das ist ja jetzt auch lächerlich, ja, aber sagen wir mal, du läufst dir da, keine Ahnung, irgendwas 30, 31 Minuten oder sowas. Wenn einer ein bisschen schwimmen kann vor dir und ein bisschen Rad fahren kann, dann ist man schon.
Kann man da, glaube ich, schon ganz ordentlich aussehen, wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, ich sehe schon, ich muss demnächst doch aktiver in den Triathlon-Kosmos eintauchen, in welcher Form auch immer. Das war natürlich vorher ein Joke, Leute, also ich bin hier nicht selbstständig irgendwo im Einsatz, was mit Schwimmen in Verbindung steht. Das wollen wir keinem...
Ihr könnt gar nicht diese Angst aufnehmen.
Das wollen wir dem DLRG doch lieber nicht zumuten, dass die dann noch einen Einsatz machen.
Die sind auf Menschen, die sich vorbereitet.
Die wollen auch beschäftigt Sorgen. Werden.
Die haben da alle Vorkehrungen getroffen. Ja, es gibt auf hessenschau.de einen sehr, sehr schönen Clip von dem letzten, der aus dem See rauskam. Ja, so just in time, ja, vor dem Schwimmcut, weil den gibt es natürlich auch. Ja, der konnte auch nur
Brustschwimmen.
Ja, und er hatte auch nicht so viel gemacht vorher. Ja, aber er meinte, er könnte Radfahren. Ja, so der kam aus dem Ding raus, er war eher ein bisschen größerer Mensch. Und hat sich dann natürlich, weil er 2 Stunden im Wasser, da bist du ja so ein bisschen unsicher auf den Beinen, ne? Und ist dann erstmal hingefallen. Das ist nicht so schlimm, weil das ist ja so Strand, also Sand. Ja, es war okay. Und der war auch bester Laune. Und dann ist er halt Rad gefahren, weil er es ja gut kann. Aber leider nur eine Runde.
Weil dann der Zeitcut kam.
Nee, aber...
war kaputt, okay.
Ja, schwimmen wir über 2 Stunden.
Das ist für mich unvorstellbar.
Ich kann das nicht.
Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man irgendwie 3,8 Kilometer schwimmen kann. Also, ich glaube, ich bin in meinem Leben maximal 1 Kilometer am Stück geschwommen. Und zwar übrigens auch Brust oder sowas. Also, da bin ich eigentlich komplett...
Die DLRG ist darauf vorbereitet. Ja,
die werden im Schlauchboot schön neben mir herfahren und dann so nach 1 Kilometer wahrscheinlich dann schon... Ja, aber dann bei dir quasi Wochenende für dich oder trotzdem anderweitig arbeitstechnisch im Einsatz?
Ja, vielleicht gehe ich mal beim Kassel-Triathlon vorbei.
Der Ralf, der zieht hier eine Triathlon-Saison hier quasi jetzt, die nimmt Fahrt auf, hier ein Ding nach dem anderen durch.
Ja, absolut.
Okay, in Kassel, nicht schlecht,
ja. Ja, aber das kann man ja dann mit der Documenta verbinden, ja, Pflichtveranstaltungen, wenn sie stattfindet, alle 5 Jahre ja nur. War ja schon ein großes
Aufregerthema.
Großes Aufregerthema, großer Skandal mit antisemitisch geprägten Kunstwerken. Und
dann kannst du Laura schöne Grüße ausrichten. Ah, nee, ich glaube gerade im Trainingslager.
Ja, die ist im Trainingslager, ja, bereitet sich ja auf den WM, also Laura Hottenrott, auf den WM-Marathon vor. Die wird ja als einzige deutsche Frau beim WM-Marathon laufen. Der ist dann wieder bei uns zu sehen. Ja. Aber das ist der einzige Marathon. Männermarathon ist beim ZDF und beide Marathons in München sind ebenfalls beim ZDF.
Das ist natürlich tragisch.
Da können wir uns schön an die Strecke stellen und machen schönen Insta-Live. Ja, setzen uns irgendwo in den Biergarten und gucken mal, wie viel Weizen wir alkoholfreie Weizen.
Selbstverständlich. Und natürlich auch nur Erdinger, dass das auch natürlich hier alles seine Richtigkeit
hat. In Erding ist übrigens das Vorbereitungstrainingslager der deutschen Leichtathleten vor
der EM. Geil, da machen die das wirklich. Ich war mal auf irgendeiner Mail noch drin Anfang des Jahres, wo da so ein bisschen abgefragt wurde, ob das die Leute annehmen würden. Und ich habe da natürlich auch gesagt, das wäre doch so auch aus Teambuilding-Maßnahme sicherlich eine coole Geschichte, dass man da alle schon mal ein bisschen so zusammenzieht. Wird bestimmt schön. Ich bin voraussichtlich, da sind wir aber noch in Abstimmung, auch irgendwie in einer Funktion werde ich auch wahrscheinlich bei in München vor Ort sein. Wahrscheinlich eher im Auftrag von Adidas jetzt mal. Da waren mal 2-3 Tage im Gespräch. Ist aber jetzt alles noch nicht ganz finalisiert sozusagen. Aber die haben da auch ein bisschen was vor. in Zusammenarbeit mit einem großen deutschen Automobilhersteller, der da sitzt und mit dem ich demnächst auch in einer Form der Kooperation mehr zusammen machen werde. Und dann hat sich das angeboten, wenn man alle Partner da noch miteinander verbinden kann.
Ja, sehr schön. Ne? Ihr seht, ja, neben dem, bist du eigentlich laufen gewesen?
Nee, war ich tatsächlich nicht. Nee.
Hast du mal ganz
ja, ich habe das auch noch frei gemacht, weil ich muss aber auch sagen, es ist, also ich als Venedig-Laie, warst du schon mal in Venedig? Ja, okay, also ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Lange, ich bin natürlich aber auch so ein Geschichtsnerd, muss ich sagen. Ich habe immer schon Geschichte auch als Kind extrem spannend gefunden und ich fand diese Stadt, natürlich habe ich schon tausendmal in irgendeiner Art von Filmen und Dokus und was auch immer gesehen, aber wenn man dann selber mal da ist, mich hat es extrem beeindruckt. Ich fand es wunderschön und wir waren zwar zu Fuß viel unterwegs außerhalb der Hochzeit, ich hätte aber auch nicht genau gewusst, wo man da genau laufen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe da auch keinen Menschen laufen sehen.
Kleine
ja,
Kreise,
genau, Gassenkreise, es war ultra heiß. De facto war es zwar auf dem Thermometer am Handy 2 Grad kühler als zur gleichen Zeit angeblich in Regensburg, aber diese Hitze da in den Gassen, wenn da halt auch kein Lüftchen durchkommt, ey, ich habe gedacht, ich kriege einen Hitzschlag. Wirklich, das war brutal. Und das andere Problem ist natürlich auch in unserer globalisierten Welt, wobei ich natürlich dann auch Teil des Problems war, ey, wie viele Menschen da waren. Das ist ja komplett verrückt. Du hast dich teilweise kaum vorwärts bewegen können in den Gassen, also aus allen Ländern dieser Erde, was man da so an Sprachen gehört hat. Ich schätze mal, wenn man Venedig in Ruhe anschauen möchte, ist wahrscheinlich Frühjahr oder Herbst besser, weil das Wetter immer noch ganz okay ist.
Auch nicht. Ist
ja, es ist Wahnsinn gewesen. Also nee, laufen war ich nicht, wäre auch tatsächlich technisch betrachtet nicht möglich gewesen. Unser Hotel hatte keinen Fitnessbereich leider und dort vor Ort wüsste ich, keine Ahnung, wo du da hättest laufen wollen, weil du bist so schon zu Fuß echt schwer teilweise, zumindest im Zentrumsbereich vorangekommen. Also das hat alles sehr, sehr lange immer Zeit gebraucht,
ja. Ja, aber dann würde ich sagen, komm mal langsam wieder in die Puschen.
So schaut's aus.
Ne? Ich muss jetzt noch arbeiten, ne? Deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen hier auf Gas
drücken. Nee, ich schließe mich da an. Ich muss nämlich heute die Folge jetzt hier auch finalisieren. Du hast noch bis dann morgen quasi einschließlich Zeit, weil ich morgen dafür den ganzen Tag unterwegs bin. Auto abgeben, neues Auto abholen und ja.
Ja, dann läufst du zurück.
Dann laufe ich zurück. Nee, dankenswerterweise fährt Felix mich nach München, wo ich mein Auto abholen kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich hinlaufen müssen.
Euch wünschen wir jedenfalls ein cooles Wochenende. Triathlon-Veranstaltungen gibt es reichlich, ja, aber ihr könnt ja auch einfach laufen gehen. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Aber es soll wieder warm werden am Wochenende.
Ja,
ne? Also
frühzeitig.
Lieber morgens
genau.
Oder abends. Ja,
ist so schaut's aus.
Ja. Wir wünschen euch eine coole Woche und wahrscheinlich sind wir nächste Woche wieder für euch
ist da. Ist fast zu befürchten, oder? In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht raus und lauft.